Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 277, heute mit Felix.
Livestream.
Felix.
Pre-Show.
Und meiner einer. Verkacken, sage ich jetzt nur.
Hey.
Weil das
guck
ist,
mich nicht so an.
Hey, das ist Motto für diese Sendung.
Oder das war die Pre-Show verkacken, finde ich auch immer sehr gut als Motto.
Genau. Die traditionelle Vatertagssendung oder nee, Männertagssendung, fehlt, da sind wir noch nicht alle. Da fehlt mindestens noch einer, würde ich sagen.
Also ich bin nicht Geister, Vater, würde ich sagen.
Genau, Männertagssendung. Und wir haben uns wieder mal zusammengesetzt und Alkohol eingeschenkt. Also ich habe hier klassisch mir gerade einen Schank gemacht. Ja, Mate. Ja. Schöne Mio-Mate heute. Und Rum. Ja, ich zumindest den Kollegen kann ich es ja jetzt mal hier in der Kamera zeigen.
Mhm.
Ihr habt natürlich.
So sieht also Rum aus.
Ja, Havanna, wow. Club Especial. Sehr schön. Der ist auch so ein bisschen braun schon. Dann ist er also hier mit der.
Schmeckt leckerer dann noch was?
Schmeckt leckerer mit der braunen Mate zusammen.
Mit Farbe.
Gelb. Naja, sieht jedenfalls gut aus. Leute, Prost.
Ja.
Achso, ihr könnt ja auch erstmal sagen, was
genau,
hat
jetzt kann
ihr?
Jeder mal, so jetzt kann jeder mal erzählen, was er hat.
Hat er überhaupt was?
Will ich?
Ihr seid irgendwie nicht so richtig vorbereitet, oder?
Erzähl.
Okay, ich erzähle zuerst. Also, ich habe hier zwei wunderbare Arten von Kochwein. Einmal einen weißen Kochwein. Ja. Und einmal einen roten Kochwein. Der ist auch nur schon 2 Jahre im Kühlschrank und wird da als Kochwein verwendet.
Das
macht ihn besonders lecker. Der ist dann quasi besser geworden in der Zeit.
Ja.
Ich habe mir sagen lassen,
das
muss man so.
In deiner Vorratskammer gab es nichts, oder wie?
Ja, nein, also kein. Doch, war doch gut. Hat funktioniert. Das ist ja, Kühlschrank ist ja auch eine Art Vorratskammer.
Ja.
Ja, about that.
Ingo ist nicht Ingo, überzeugt, höre ich hier raus. Bin nicht überzeugt. Also ich habe natürlich vor diesem auch schon Wein getrunken, also vor diesem Schank hier auch schon Wein getrunken heute zum Abendessen. Und das war ein leckerer Primitivo und das ist wahrscheinlich wesentlich besser als das, was du da gerade trinkst.
Ja. So sad.
Ja. Leckerer also, Bio-Primitivo.
Hier. Aber hier,
genau,
Felix.
Was das bedeutet.
Hier, Felix, ich kann dich unterbieten und zwar.
Das geht nicht.
Doch,
du
klar.
Trinkst doch dieses Zeug.
Hier,
hey, was ist das?
Ist das Zahnputzwasser oder
hier,
was?
Hier, Punkt 1, es ist grün. es hat Wodka drin, ist so ein Wodka-Likör, irgendwas, Scheiß.
Muss man da jetzt wieder Sodamilch reinkippen oder Sojamilch?
Nee, das war Berliner Luft. Das habe ich ja erzählt, ne? Habe ich probiert, habe mich jetzt nicht so überzeugt. Haben wir, glaube ich, auch noch mindestens eine Flasche.
Vielleicht kannst du es ja da reinkippen und das schmeckt viel besser zusammen.
Ja. Vielleicht.
Oder auch nicht.
Aber das habe ich jetzt nicht vor auszuprobieren, aber ja, könnte man
also
natürlich tun.
Dann würde ich jetzt mal sagen, wir brusten uns jetzt hier mal einmal teleprostmäßig zu.
Ja, also teleprostmäßig.
Auch wenn es die Hörer nicht sehen, zumindest wir sehen uns. Und
sie können es hören.
Genau, Prost auf
so.
Dem
Bling.
Genau, auf dem Männertag. Wetter
auf
war ja nicht, zumindest bei uns war nicht so schön hier.
Mein Beileid, hier war einfach das beste Wetter.
Echt, hier hat es geregnet.
Das war so nice. Es war immer angesagt, dass es anfing zu regnen, hat es aber nicht.
Ich war tatsächlich froh, dass ich keine Radtour gemacht habe, nicht draußen war, weil das, ja. Es hat in Strömen geregnet sozusagen. Hunde, Katzen, alles kam runter, glaube ich.
Nee,
der Vorteil, die Zisterne ist wieder voll. Die läuft sogar schon wieder über.
Ist das was Gutes, wenn die überläuft?
Ja, also das heißt, dass ich wieder Regenwasser gesammelt habe für die, naja, Die, wahrscheinlich wird es wieder trocken sein oder es ist ja eh wieder zu trocken dieses Jahr.
Mhm.
Von dem her.
Wie viel 1000 Liter passen in deine Zisterne?
3000.
3 Kiloliter.
Ja, 3 Kiloliter.
Das sind schon ganz viele Liter, ne?
Ja, ja. Also, ich meine, für den großen Garten, den wir haben, ist es natürlich nichts. Aber ja, noch eine größere Zisterne war erstens teuer und zweitens mit Anstrengung, die selber vergraben. Das war schon ein bisschen hardcore. Insbesondere, weil wir noch auf ein Fundament, auf ein altes gestoßen sind und dann auch erstmal mit Schlagbohrhammer und allem das da entfernen mussten.
Aber ihr habt gewonnen dann am Ende.
Irgendwann haben wir gewonnen, ja. Und dann hatten wir Gott sei Dank zufällig einen Handwerker, da eher so ein Schrank von Mann war. Und der hat das Ding dann auch noch ums halbe Haus gezogen. Das musste noch ans richtige Loch sozusagen. Das war auch nicht so witzig. Aber wir haben es geschafft, tatsächlich. Und jetzt ist sie angeschlossen und diesen Sommer werden wir das erste Mal was davon haben.
Okay. Wie lange halten 3000 Liter? Kann man das nicht so vorstellen?
Ich, wie gesagt, ich weiß noch nicht. Also wir sind da letzten Herbst mit fertig geworden und seitdem haben wir mussten noch nichts wieder rausholen sozusagen. Deswegen kann ich dir die Frage jetzt noch nicht beantworten.
Okay.
Wie lange das dann halten wird.
Hast du da auch so IoT-mäßig irgendwie so, dass du weißt, Anzeige, wie viel Wasser wie viel da drin ist? Ja,
das wäre cool.
Nee, habe ich noch nicht. Aber nehme ich mal mit auf die Ideenliste.
Ja, weil dann, oder? Das wirst du natürlich in deinem Grafana-Dashboard, wirst du sehen, wie
ja.
du über den Sommer das Wasser dann irgendwie runtergeht und dann siehst du, wie das leer geht und dann.
Ja, dann fängst du an zu weinen, weil du nicht mehr Wasser hast in deinem.
Genau.
Ja, ist die Frage, wie man das baut. Das wäre.
Science?
Nein, du machst hier
ja,
so einen Ultraschall-Sensor einfach und dann fertig.
Echt? Ja, geht, meinst du, das geht so? Ich hätte jetzt einen Schwimmer oben, der irgendwie merkt, wo er gerade an welcher Position er ist oder so. Und dann musst du dir irgendwie ausrechnen, wie voll der Tank gerade sein wird.
Kannst du eine Waage drunter bauen?
Nee, das Ding ist zu schwer.
Oh. Also du kannst, glaube ich, Ultrasonic Sensor Water Level oder sowas suchen und dann wirst du das erste schon nehmen. Hier, Measuring Water Level with Ultrasonic Sensor. Ich glaube, das geht.
Okay.
Und das kostet quasi nichts, ja.
Klingt gut.
Und dann ist es wasserdicht, der Sensor? Also, ich meine, ich muss ihn ja irgendwie anbringen können. Gerade ist die Zisterne halt so voll, dass sie überläuft.
Ja. Das heißt also, es gibt Ultrasonic Sensor Water Level Waterproof. Weiter kann ich jetzt nicht für dich googeln. Ne? Es tut mir sehr leid.
Ja, okay, schade das.
Quasi meine Google Power durch. Für heute.
Ja, wenn jemand einen Tipp hat, ich gucke mir das mal an. Das ist auf jeden Fall wieder ein schönes Projekt, ja. Mhm.
Du hast ja, dir ist ja sonst auch langweilig, du hast ja nichts zu tun.
Korrekt.
Ingo sitzt einfach nur zu Hause rum und denkt sich den ganzen Tag, was soll ich tun, mir ist so langweilig.
Ja,
Hier.
So in der Art. Ich habe tatsächlich heute ein Projekt abgeschlossen, was seit 2 Jahren hier rumlag. Ich habe so eine Leiste mit drei Steckdosen und daneben ist ein 2-Port Ethernet-Dingsy, also.
Ja.
Ja, und das war seit 2 Jahren offen, sozusagen, hingen einfach nur die Kabel aus der Wand. Auf den Steckdosen, okay, war seit kurzem schon Strom, aber es waren halt noch keine Abdeckungen drauf und so. Und das habe ich jetzt heute endlich mal fertig gemacht. Ich habe jetzt also endlich ich habe jetzt endlich insgesamt 24 Ports einmal aufgelegt. Ich habe noch viel, viel mehr Kabel im Keller, aber die erste Reihe an 24 Ports ist jetzt fertig. Die sind
schön.
Unten im Keller aufgelegt, mit dem Switch verbunden und ja, dann muss ich mir schon das zweite 24-Port Patchfeld liegt schon da. Also es geht dann irgendwann noch weiter, aber das war jetzt so ein Projekt, was seit echt Jahren offen war, hier in dem Arbeitszimmer, in dem ich gerade sitze. Habe ich 4 Netzwerkdosen und ja, die letzte hat sozusagen immer noch gefehlt.
Aber du hattest da schon Netzwerk oder was? Nur
ja,
nicht.
Na sonst hätten wir
hat
ja
aber
jetzt
keine
die
Dose, ne?
Doch, also ich hatte eine Netzwerkdose, war schon länger fertig und die andere Doppelportdose war jetzt einfach so lange offen. Mhm. Und die habe ich jetzt heute endlich mal fertig gemacht, seit Jahren. Ja.
Ich kenne das Problem, aber bei mir ist es erst ein Jahr oder so, weil wir noch nicht so lange in dieser Wohnung sind. Also auch das erste war hier Dose raus, dann hier Kabel reinziehen und dann haben wir gedacht, ja, irgendwie mal so eine Dose müsste man mal bestellen und herausfinden, was das genau ist und welche das genau sind. Und dann, jetzt kommt halt so ein Kabel aus der Wand und seit da hat sich niemand mehr drum gekümmert.
Ja, hast du da Sachen, wo du was durchziehen kannst noch oder wie?
Ja, es hat, also es ist eigentlich ganz geil, die Wohnung hier, es hat Leerrohr.
Okay.
Es hat so ein Patch-Panel beim Eingangsbereich, da wo auch Glasfaser dann ankommt. Und von daher hat es halt irgendwie Leerrohr in alle Räume, aber es ist halt nix gepatcht. Beziehungsweise es war irgendwie, ich glaube, ein Raum war gepatcht oder zwei. Und ein da, wo wir jetzt das Büro haben, haben wir jetzt halt selber Kabel reingelegt, aber eben auch, wir haben uns gedacht, so ja, müsste man dann halt irgendwie hier mal so eine Dose ranmachen und so und dabei ist es geblieben, da kommt jetzt halt ein Kabel aus der Wand und daran steckt dann ein Switch.
Okay, zu den Switchen kommen wir nachher noch.
Da kommen wir noch Thema. Dazu.
Kommen wir da später noch dazu.
Da kommen wir später noch dazu. Aber vielleicht fangen wir hier mal mit der Sendung an, und zwar mit hier Ctrl-J drücken und Blast from the Past. Und dann kann jemand hier mal über Chapter Marks, ich ziehe hier den Chapter Merger mal nach vorne, und dann kannst du uns ja mal erzählen hier, was du gebaut hast.
Genau, aber erstmal der Chapter Merger. Wir müssen erstmal über die Sachen von unseren Leuten reden, die hier quasi was geliefert haben. Und dann werde ich darüber reden, was die zweite Generation vom Chapter Marker
was. Übrigens, hast du Ctrl-J gedrückt?
Ja.
Weil irgendjemand hat sich in den Kommentaren beschwert, dass er das letzte Woche nicht gehört hat.
Das stimmt. Und ich habe die Chapter Marks ich habe sie tatsächlich fertig gemacht, aber irgendwann hat er gesagt, nee, das ist Quatsch. Das hat er nicht genommen.
Nee, weil ich habe gedacht, die stimmen nicht, und dann habe ich mich nicht
gehört. Ich habe da drüber einen Satz geschrieben, guck mal, so könnte die nächste Chapter Marker aussehen.
Ja, genau.
Wie findest du das? Und Ingo so, reject. Mir egal, war nur 15 Sekunden lang. Keine Ahnung, was du da geschrieben hast.
Genau. Die Chapter Marks sahen nicht legit aus, und dann habe ich gedacht, naja, man weiß.
Ich habe extra einen Parser für diese Irk-Messages gebaut, damit ich das da anständig rausbekomme. Und du rejectest zu sein, war das nicht okay.
Sorry, da haben wir uns missverstanden. Das,
kann man die nochmal nachreleasen oder so? Das hatten wir letztes Mal schon die Frage.
Ja, kann ich machen.
Okay. Weil die sind quasi hochgeladen und kannst sie einfach hernehmen. Ich weiß nicht genau, wie genau die sind, weil ja irgendwie so super genau von der Zeit her mir das gesagt hat.
Ja, okay. Nee, kann ich noch machen. Wie gesagt, ich habe nur diese einen Fall oder die eine Nachricht im Chat gesehen, habe gedacht, das passt irgendwie nicht.
Das ist Quatsch.
Und dann war es irgendwie morgens, und dann habe ich schnell die Sendung geschnitten und war durch damit sozusagen. Ja, also sorry, letzte Woche gab es bisher keine Chapter Marks, weil wir hatten andere Dinge zu tun. Aber jetzt erzähl uns doch mal, was dieser Chapter-Merger ist, den uns jemand vorgeschlagen hat, und was wir jetzt damit anfangen, sozusagen. Vielleicht. Oder nicht.
Anderer Felix kann vielleicht erstmal über den Chapter-Merger reden, weil der hat sich den angeschaut.
Ich habe mir den angeschaut, ich habe auf das GitLab.
Das reicht. Das hat uns nicht abgehalten, über irgendwas zu reden.
GitLab-Projekt geklickt, und zwar hat uns hier ein Hörer, weil wir haben ja immer das Problem, hier dieser andere Felix muss ja immer Ctrl-J drücken. Er vergisst das manchmal, und dann ist immer so. Und eigentlich wäre ja eigentlich geil, wenn hier jeder einfach das drücken könnte, und wir laden hier 4 Files hoch, und dann
das
hast
Beste
du aber. Das,
gewinnt.
Genau, und dann hast du ja das Problem, du hast 4 Files und du musst die dann irgendwie zusammenbringen in ein File, weil wir können ja nicht 4 verschiedene Chapter Marks hochladen, da muss ja irgendwie irgendein Konsens draus werden. Und für das hat uns hier ein Hörer so ein Chapter Merger gebaut.
Mhm.
Und das ist so ein kleines Tool, da kannst du irgendwie diese Chapter Mark, aus diesem Chapter Marker fällt ja so ein Chapter Mark File am Schluss raus. Das ist irgendwie so ein File, was irgendwie vorne ziemlich einfach, also es ist ein ziemlich dummes Textfile eigentlich, das hat einfach vorne so ein Timestamp, es hat irgendwie einen Leerschlag, und dann hat es irgendwie so einen Titel. Mhm. Und das will man dann ja irgendwie, das will man dann irgendwie zusammenbringen. Und eine New Line ist irgendwie ein neues Chapter. Mhm. Das heißt, du hast einen File, das ist irgendwie Timestamp, Space, Name, New Line, Timestamp, Space, Name und so weiter. Und dann hast du vielleicht, Ingo hat so einen File gemacht, ich habe so einen File gemacht, Makefu hat so einen File gemacht und dann muss man die irgendwie zusammenbringen.
Ja.
Und das ist genau das, was Chapter Merger macht. Ist irgendwie so ein bisschen Python-Code. Du gibst an, das ist irgendwie mein gemergedes File und das sind irgendwie meine Inputs-Files. Und dann hast du hier verschiedene Strategien, um solche Dinge, also du kannst ja dann verschiedene Konflikte haben, zum Beispiel so, ich habe vergessen, irgendwie beim einen Chapter irgendwie einen Chapter-Mark zu machen.
Genau, du hast Mimimi vergessen, dafür hat der Nächste irgendwie Lesefu nicht richtig gedrückt.
Genau.
Und wieder einer hat vielleicht News vergessen oder nicht an der richtigen Stelle.
Genau. Das sollte egal sein, dann nimmt es einfach irgendwie Uniqueness. Also wenn, solange das irgendjemand gedrückt hat, ist es irgendwie okay. Dann werden wir ja natürlich nicht perfekt zur gleichen Zeit drücken. Also ich meine, wir schaffen es ja jetzt schon nicht, wo eine Person drücken müsste, irgendwie perfekt überhaupt zu drücken. Man multipliziert das Problem hoch, wird natürlich schlimmer und nicht besser.
Und vor allem sind wir total abhängig. Wenn der eine Felix nicht dabei ist, dann genau.
Haben wir gar keine Chapter Marks. Aber ich glaube, dazu kommen wir noch, wie wir das Problem vielleicht lösen. Genau. Und dann haben wir das Problem, ich habe irgendwie ein bisschen früher gedrückt, ihr habt ein bisschen später gedrückt, was weiß ich. Gibt es ja verschiedene Strategien, wo man sagen. Ja, nee, beim Merchant, wo man dann sagen kann, wir nehmen hier Durchschnitt oder wir nehmen irgendwie den Median. Ach so. Oder wir nehmen halt irgendwie das Erste oder irgendwie. Das Letzte. Kannst du dann konfigurieren und kannst sagen, ja, hier irgendwie, das ist unsere Merch-Strategie für solche Dinge.
Toll, kann man auch eigene Merch-Strategien da anlegen? Das ist quasi ja,
bestimmt.
Errät, wie viel alle immer falsch sind und dann quasi immer sowieso 3 Sekunden vorrechnet oder so.
Genau.
Ist
mit
Open
KI
Source?
Einfach kannst du noch da dran bauen, weil, weißt du, der nimmt sich dann alle Chapter-Files und hört alle Sachen an und du kannst einfach sagen, yo, also der eine Felix ist immer, hängt immer 0,3 Sekunden hinterher und
aber die Sache
der andere ist,
wenn wir
und
das
die
haben,
KI
ja?
rechnet das aus.
Warum
und dann
müssen wir da noch drücken? Das macht ja keinen fucking Sinn.
Das ist eine sehr gute Frage. Nächste Frage.
So, ich muss mir jetzt nochmal hier eine Runde machen. Also ich bin ja schon beim dritten jetzt hier, aber...
Ingo ist eigentlich schon durch, wir haben noch nicht mal richtig angefangen.
Wir sind noch bei Blast from the Past.
Genau.
Ich höre euch zu. Chapter Marks, total super Thema.
Genau. Chapter Merger macht aber natürlich nur Sinn, wenn jeder hier überhaupt den Chapter Marker bedienen kann. Und jetzt kommst du.
Das kann
du.
Bis jetzt niemand außer mir. Doch, und ich verkack's ja auch die ganze Zeit.
Naja, deswegen erinnern wir dich ja die ganze Zeit.
Ja, aber das ist korrekt, aber das heißt ja nicht, dass ich es dann trotzdem hinbekomme. Also, das ist ja quasi, die zwei Sachen sind ja erstmal unabhängig voneinander.
Genau, weil das war irgendwie so ein komisches Shell-Ding, was irgendwie, wir haben es nicht hingekriegt.
Nee, pass auf, also das Ding ist, es sind quasi zwei Shell-Skripte gewesen, nämlich Chapter Start und Chapter Mark. Das Chapter Start ist ein Shell-Skript, was irgendwie die aktuelle Showname errät und dann diese Chapter-File quasi anlegt. Und das nächste ist Chapter Mark, was quasi aus einer magischen Data-File und irgendwie irgendwelchen Diffs errät oder erkennt, wie lang quasi das vom Start gebraucht hat bis hierher. Und zusätzlich nimmt es aus dem Clipboard die Headline quasi. Und das Problem ist, es sind zwei Shell-Skripte und die muss man dann irgendwie in seinem Window-Manager erklären, was wie die zu starten sind, wenn man Ctrl-U und Ctrl-J drückt. Und es hat sich niemand von euch angeschaut und deswegen...
Moment. Ich habe diesen Scheiß, habe ich tatsächlich in der Sendung, wo du nicht da warst, haben wir das tatsächlich versucht. Und ich glaube, ich habe es probiert und bin gescheitert. Markus hat es versucht und ist gescheitert. Ingo?
Ich habe es nicht probiert.
Ja. Ingo hat es versucht.
Ja gut, ich müsste die vielleicht mal nachhören. War das in der Pre-Show?
Nicht, vielleicht.
Wahrscheinlich. Das ist natürlich doof, kann ich es nicht nachhören. Auf jeden Fall ist da nicht viel Ding drin. Du brauchst quasi X-Clip und weiß nicht, und
nix.
Shell. Nee, nix brauchst du nicht.
Ja,
ist keine Abhängigkeiten gegenüber nix.
Ja, keine expliziten, glaube ich, aber irgendwie so implizit, wenn du das einfach so auf dem normalen Linux laufen lässt, hat es irgendwie nicht.
Nee, nee, du hast ein paar Executables, die notwendig sind. Nämlich Curl, Notify Send und X-Clip und mehr Abhängigkeiten sind es nicht.
Ja, also ich glaube dir schon, dass
verkackt.
Man das zum Laufen bekommt, aber wir haben es nicht hinbekommen.
Ja, na gut.
So, aber ja,
anyways, es kommt die neue Generation von Chaptermark, nämlich Chaptermark
2.0.
Aber es ist was komplett anderes.
Next Gen.
Nee, es heißt einfach nur Chaptermark und ich tue so, also ich quasi, es gab ja auch davor nie Version, das heißt, ich muss auch keine Version hochzählen und das heißt, das neue Chaptermark ist einfach das Chaptermark. Die komplette Vergangenheit, was da gelaufen ist, ist einfach egal. Kann man in der Git History sehen dann. Chaptermark, beziehungsweise Chaptermarker ist jetzt ein Python-Skript basierend auf Qt und quasi so ein paar anderen Libraries, was ein Tray-Icon erzeugt, was man dann verwenden kann, was im Hintergrund läuft und auf deine auf die Hotkeys quasi hört. Und wenn man Ctrl-U drückt, dann geht die Sendung an und Ctrl-J für die nächsten Chapters. Wir haben da schon vorher drüber geredet. Wahrscheinlich braucht man nur noch Ctrl-J. Das war quasi ein Ding aus der Vergangenheit, dass man die explizit starten muss. Brauchen wir jetzt vielleicht nicht mehr. Genau, jedenfalls unterstützt es jetzt das und zusätzlich nimmt dieses Tray als Input die Liste der Chaptermarks, die wir haben werden. Und dadurch, dass wir so unglaublich strukturiert sind und alle unsere Sendungen immer genau gleich funktionieren, nämlich quasi, wir haben ein Pad und da stehen drin, welche Titel wir haben. Und wenn die gefüllt sind, dann reden wir auch darüber. Das heißt, wir müssen leider über Tote der Woche und Urte der Woche heute reden, auch wenn wir keine haben. Aber das ist die Logik. Das ist die Logik. Und da kann man auch nichts gegen machen. Ist halt so, ja.
Doch,
jedenfalls
doch,
sind es quasi alle.
Trinken kann man dagegen. Ja. Kann man was dagegen machen.
Stimmt. Das ist eine gute Idee. Genau, also jedenfalls nimmt es quasi diese aus unserem Pad die ganzen Überschriften und nimmt die als Input für die Chaptermarks, die kommen werden. Und mit Ctrl-J dann gehst du dann quasi in den nächsten Chaptermark und setzt den. Und das ist quasi die Magie, dass ich nicht mehr so wie vorher erst ins Pad gehen muss, dann irgendwie diesen Text markieren muss, wo wir gerade sind und dann Ctrl-J drücken muss, sondern halt einfach nur Ctrl-J drücken muss. Und dadurch, dass es Python ist, kann ich auch den Leuten sagen, installiere halt dieses Python-Ding aus pip install schnubidubi und dann ist fertig. Und das ist alles vorbereitet jetzt und danach können wir dann auch den Chapter-Merger benutzen, der quasi diese Magie macht.
Sehr schön.
Der dann quasi nachdem alle quasi Chaptermarks erstellen können, können die auch alle hochladen und dann können die auch alle gemerged werden vom Ingo.
Das mache ich, das ist kein Problem, genau.
Perfekt, nachdem wir jetzt diesen Chapter-Merger haben.
Genau, jetzt haben wir das Chapter-Marker-Tool, das müssten wir dann alle jetzt noch lernen. Du hattest uns versucht, das in der Pre-Show zu erklären, aber das wurde verkackt, würde ich mal sagen.
Nein, ich habe das richtig erklärt, nur es war diese proprietäre Software. Es kommt immer quasi als letzten Punkt, ist es klar, proprietäre Software und Webservices, die man nicht quasi, die keine Open Source sind, die sind immer kacke.
Du hättest gleich auf meinen Icecast-Server streamen können.
Aber kann der auch Video?
Ja. Dem ist es egal.
Du kannst das hätte bestimmt total auch gut funktioniert in den nächsten 2 Stunden.
Ja.
Wir könnten nur mal, genau.
machen wir müssen. Können ja nächste Pre-Show, können wir ja mal versuchen, das alle zu installieren und dann kannst du das nochmal erklären und können wir das vielleicht streamen. Und
ah ja, dann können wir es zusammen ausprobieren. Das ist
genau.
Genau, dann lest es auf YouTube hoch und dann kannst du auch gleich für das Chapter Marker Tool sozusagen gleich mal eine Videoanleitung machen und vielleicht verbreitet sich das ja in der Podcasting-Community super und wir kriegen demnächst ganz viele Pull-Requests, weil...
Ich will aber keine Pull-Requests, man, das ist fertig. Das, die Software ist abgeschlossen, sobald die da nach Python hochgeladen ist. Und dann pinne ich das auf die Python-Version, was auch immer Python Dash
beschwört,
was ich kann. Nee, was ich... Was, hier, 388, da, das funktioniert nur mit Python 388 und genau diesen
Dependencies. Ja, aber wenn dein Qt 6 rauskommt, dann musst du spätestens da wieder anpassen.
Nee, meine ich nicht. Ich sag dann, das läuft nur noch mit was PyQt, was auch immer ich da halt habe. 3 oder so.
Ist nicht gut.
Qt 5, also, genau. Das geht nur mit Qt 5.
Hast du es wenigstens auf irgendeinem Git irgendwo, dass vielleicht
das liegt, trotzdem jemand also das Repo ist das Gleiche. Es ist halt alles gerade noch Git-Status. Oh, pff. Ja, noch nichts eingecheckt. Doch. 3 Sachen. Nee, doch, das ist kurz vor fertig. Warte, ich kann das nochmal pushen.
Dann mach doch mal vielleicht noch den Link in unsere Shownotes rein dazu, dass, wenn sich das jemand angucken will, dieses Chapter Marker Tool auch, das Chapter Merger, haben wir ja schon gesagt, liegt auf gitlab.com, dann kann sich vielleicht auch jemand den Chapter Marker Tool angucken und das vielleicht für seine Podcast-Pläne gerne verwenden und entweder anpassen und Felix einen Pull-Request schicken, den er dann nicht annimmt, oder es einfach forken und damit machen, was er will.
Forken und dann nie mehr updaten. So wie
genau,
FreeSSL.
So wie FreeSSL.
Doch, wir machen das ab und zu. Wenn wir quasi zu dem Zeitpunkt kommen, dass eine neue Version rauskommt, können wir das auch mal bumpen. Das ist kein Ding.
Ja, genau.
Schön.
Ich hoffe, ihr setzt alle FreeSSL ein, weil es ist das beste SSL.
Ist auf jeden Fall kaputt. Garantiert.
Auf jeden Fall in irgendeinem Zustand.
Wir garantieren, dass es so ein bisschen kaputt ist. Egal für was.
Okay, also ich habe jetzt alles, ich habe Chapter Marker mal in das gleiche Repo, wo es damals auch schon lag. Also diese 2 Shell-Skripte habe ich einfach den anderen Shit random reingepusht jetzt. Das wird bestimmt total super. Es läuft auch wahrscheinlich nicht, weil es halt irgendwelche Sachen fehlen und das ja quasi alles Working Draft ist. Aber es funktioniert gerade für mich. Und zwar für diese Sendung. Mal gucken, wie lange noch. Auch alles ein bisschen Überraschung.
Ja.
https.github.com.
Es muss ja auch nicht alles beim ersten Mal funktionieren. Wie hast du so schön gesagt, das erste Mal ist scheiße, das zweite Mal ist scheiße und beim dritten Mal ist dann okay?
Das weiß ich noch nicht.
Das weißt du noch nicht. Aber die
beim dritten Mal kann auch wieder scheiße sein, aber dann haben wir noch ein viertes Mal.
Nee,
ist kein Problem.
Sehr schön.
Nee, das war alles Vorbereitung für das perfekte Videotutorial für Chapter Marker. Mhm. Und da danke ich euch natürlich.
Genau, top. Das ist mir sehr geholfen. Könnt ihr dann nächstes Mal auf YouTube euch angucken.
Ja, wenn es da dann vielleicht hochgeladen wurde oder nicht.
Oder nicht, das glaube ich.
Mhm. Genau.
Ich habe mal hingeschickt, ich habe auch quasi eine Notiz in die Readme geschrieben, dass jetzt alles komplett anders ist. Und das ist der Stand.
Also, ja.
Tut mir jetzt auch ein bisschen leid.
Finde ich gut. Was für eine Lizenz?
WTFPL, glaube ich. Und wenn das nicht so ist, dann.
Schön.
Nee, noch nicht. Aber gleich.
Aber gleich. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja. Also, während wir uns um unsere Community kümmern, sie hegen, pflegen, gibt es Leute, die verärgern ihre Community. Oder auch nicht.
Okay. Ja. Weiß ich nicht.
Ja,
worum
also
geht's gerade?
Hier.
Ja, wir haben letzte Woche gesagt, dass Audacity von dieser Muse Group übernommen wurde und sich jetzt drum kümmern will. Und einer der ersten Commits, die da gemacht wurden, verärgern die Community, indem sie Telemetrie-Sachen einbauen. Felix, willst du dazu was sagen?
Sie bauen nicht nur Telemetrie-Sachen ein, sie bauen auch Telemetrie-Sachen dann natürlich richtig, so wie man es macht, direkt über Google ein. Das heißt, dein Audacity trackt dich dann halt irgendwie in Google Analytics oder so.
Läuft bei denen?
Was halt, ja, keine Ahnung. Ganz viele Leute sind halt irgendwie outraged. Deswegen, was
gibt's jetzt schon den Fork?
Ja, natürlich gibt's einen Fork.
So ähnlich wie FreeSSL.
Ja, genau. Und zwar
wir nehmen das minus diesen einen Commit.
Ja, genau. Das ist halt so ein bisschen die Frage, ob dieser Fork dann tatsächlich
überlebensfähig ist.
Genau. Maintained wird, ob da die Leute irgendwie da weiterbauen oder nicht. Mhm. Aktuell ist dieses Telemetrie-Ding, ich glaube, so wie sie es implementiert haben, ist, glaube ich, nur in Beta-Builds. Es soll wohl, also es gibt wohl die Option, wenn du das für deine Distro paketierst, das halt auch so zu bauen, direkt ohne Telemetrie. Heißt, wenn sich die Distro-Leute halt dazu entschließen, die Releases halt ohne Telemetrie zu bauen, ist irgendwie auch so okay von 10, glaube ich. Ja. Ist nicht geil, ist vielleicht auch nicht der schlauste Move, also hätte man auch damit rechnen können, dass die Community...
Ja, dass man das auch vor allem gleich als erstes macht, ist so irgendwie ein bisschen unschlau, ne?
Ja,
also man hätte auch erstmal andere wichtige Sachen angehen können, bevor man irgendwie den Move macht. Das führt halt direkt zu Ärger.
Ja.
Den Wunsch nach diesen Daten kann ich total verstehen. Also sie begründen es ja auch damit, dass sie zum Beispiel sehen wollen, ob man zum Beispiel noch macOS 10.10 unterstützen muss oder ob man das eventuell rausnehmen kann, indem man da irgendeine Version von diesen Tools, die sie daneben raus auf die nächste Version sozusagen geht, dann weiß ich nicht, wäre es wahrscheinlich macOS 10.12 oder so, was man dann nur noch hat, sozusagen 10.12 plus, keine Ahnung. Also den Wunsch, diese Daten zu haben und damit entsprechend den Development-Prozess dann zu steuern, kann ich durchaus verstehen, dass man es erstens jetzt macht, direkt nach der Übernahme, plus, dass man natürlich auf Google Analytics geht, statt irgendwas zu nehmen, was weniger offensive ist, weniger die Leute aufregt.
Mhm.
Ist halt auch so ein Ding, ja. Man könnte das bestimmt auch mit irgendwelchen anderen Tools bauen, die du entweder selber hostest oder die von irgendjemandem gehostet werden, denen die Community eventuell mehr vertrauen könnte. Von dem her, ja, gut ist der Schritt, dass es eben nicht defaultmäßig an ist. Blöd ist, dass es direkt als erstes passiert und dass es halt Google Analytics ist.
Kein schlauer Move, aber jetzt auch zu der Weltuntergang, den gewisse Leute hier wieder irgendwie heraufbeschwören, sehe ich irgendwie halt auch nicht, weil ja eben der Use Case an sich ist halt irgendwie schon legitim, dass man halt so ein bisschen wissen will, was für Versionen werden überhaupt noch eingesetzt, was wollen wir supporten.
Ja, plus ich habe gelesen, sie müssen dadurch libcurl einbauen und nehmen halt komplett die libcurl rein und müssten sie halt auch jedes Mal selber dann patchen sozusagen, also linken die nicht nur einfach, sondern bauen es mit ins Paket ein. Jedes Mal, wenn irgendein Security-Fix in der libcurl kommt, müssten sie eigentlich auch ein neues Audacity rausgeben.
Tja.
Ja.
Das ist natürlich auch
macht cool. Die Software natürlich auch größer, ja, Sachen, die bisher nicht in Audacity drin waren und ja auch nicht gebraucht werden, warum brauchen
aber Audio eben du kannst
Verwaltungsprogramm also, libcurl, ja.
Ja, aber du kannst sie ja, also die Idee ist ja, dass du die irgendwie über CMake, wenn du es selber baust, kannst du es ja dann auch ohne Analytics und dann nehme ich mal an, auch ohne libcurl bauen. Das ist halt, ja.
Ja. Genau, der Chat sagt gerade, wie nennen wir das dann, Audacitium? Also ich meine, sie haben es jetzt FOSS Audacity genannt, aber eigentlich fände ich ja auch genau Chromium, VS Code, VS Codium. Eigentlich hätten sie es richtig gemacht, hätte ich es auch Audacitium oder sowas genannt. Das ist eigentlich, finde ich eigentlich einen guten
also,
Move.
Ja.
Weil aber FOSS Audacity, ja, mein Gott, da hast du ja, dann immer noch das Problem, wahrscheinlich, dass es auch zu nah, also der Name ist ja übernommen worden, wenn die Rechte an Audacity jetzt jemand anders gehören, könnten sie dir den Namen auch verbieten.
Ja, ich bin immer noch sowieso dafür, dass dieses Programm Audio City heißen sollte.
Audio City, ja, oder
man hätte es so gemacht. Ja. Das wäre sehr nice, das können wir immer noch machen. Wir forken einfach diesen Forsting und nennen es Audio City.
Ja,
komm da. Das sind alle Audio City.
Ja,
das ist
ja,
nice.
Ja. Ja, ja. Nice. Gute Kannst Idee. Du gleich mal unterhalb von Binärgewitter machen.
Da müssen aber schon zwei Forks maintainen. Das kriege ich nicht.
Nee, das
muss jemand anders machen.
Das können wir nicht. Da haben wir keine.
Okay, doch, machen wir. Komm jetzt hier. Wo war das nochmal? Force Audio City und der Fork. Jetzt Binärgewitter. Hm. So.
Und jetzt ist.
Vielleicht sollten wir noch in die README. Noch reinschreiben. Oh, fuck, das heißt falsch. Warte mal, das kann man umbenennen, oder?
Ich glaube schon.
Ja, da ist es okay. Audio City. Rename. Bam, fertig.
Genau. So ein blöder Scheiß passiert, wenn man nebenbei zu viel Alkohol trinkt.
Von den Machern von Chapter Marker, freie SSL, kommt jetzt Audio City.
Ich nenne es hier auch direkt. Ich nenne es hier direkt Audio City oder Readme, um auch in diesem scheiß Texteditor vom GitHub. Oh, Audio City in Klammern Force Audacity Fork. So, okay, alles klar.
Ja. Nice.
Fertig. Das ist jetzt quasi abgeschlossen. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es mit dem. Doch, das sollte gut funktionieren. Wir müssen halt schauen, ab und zu Merge-Konflikte zu fixen. Audio Audacity Audio City. So. Boop, Commit Changes. Direkt auf dem Master drauf. Okay.
Ja.
Da ist es. Können wir hier direkt verlinken.
Schön. Wieder ein neues Projekt, um das sich keiner kümmert.
Doch, das machen wir in meiner Sendung. Das ist einfach so. Immer wenn es was darüber gibt, sozusagen, dann machen wir halt quasi ein
Rebase
auf die letzte Version.
Ja. Sehr schön.
Ja, da kommen wir auch noch dazu.
Ach, warte mal hier. Wollen wir das zum Tote der Woche machen? Komm, das ist eigentlich ein guter Tote der Woche, dann können wir darüber reden ganz kurz. Audacity.
Du willst ja nur an der richtigen Stelle, hast du jetzt hoffentlich gleich direkt gedrückt.
Noch nicht.
Der Woche. Na, dann
jetzt
reden wir
Tote,
das gleich. Ja, komm. Reden wir über den Toten der Woche.
Okay.
Erzähl uns mehr.
Wer ist gestorben?
Audacity. Denn es gibt jetzt einen Fork.
Oh no.
Und es gibt einen Fork von diesem Fork, der unser Fork ist. Nämlich Audacity. Und es ist der beste Audacity Fork, den es jemals geben wird, weil wir haben den richtigen Namen.
Ja.
Und wir müssen sogar jetzt einen Commit immer rebasen auf die aktuelle Version, wenn wir die in der aktuelle Version haben. Das ist natürlich Mission praktisch.
Genau.
Aber genau. Man kann nicht immer alles haben.
Genau, und jetzt kannst du Ctrl-J drücken und dann
Nein, das geht nicht.
Doch?
Wir müssen doch erstmal einen haben. Na gut.
Was?
Okay, Nee, ist okay. Was ist jetzt?
Wir haben keinen Untoten und dann kannst du gleich nochmal Ctrl-J drücken und dann sind wir bei News. Und zwar sind wir sehr thematisch bei den richtigen News. Und zwar haben wir jetzt zwei Forks, die wir up-to-date halten müssen. Das ist super anstrengend, das ist super dumm und niemand will das von Hand machen. Ne?
Yep.
Und darum hat sich GitHub gedacht, hey, hier gibt's ein tolles Feature. Und das tolle Feature ist, man kann jetzt Forks synken mit Upstream mit einem einzigen Klick. Das heißt,
mein Gott, das ist unser Feature. Okay, wir gehen mal auf wir gehen auf FreeSSL, das probieren wir aus. Komm jetzt.
Genau, wir gehen auf FreeSSL und dann sollte irgendwo oben, solltest du irgendwie so ein Fetch Upstream,
da ist es.
Genau, dann klickst
du
da drauf.
Scheiße.
Und dann Single-Click, sagst du Fetch and Merge und dann BAM, FreeSSL.
Da steht, this branch is 6348 commits behind and upstream has Merge-Conflicts, you must resolve. Oh fuck,
no,
kein Problem.
No. Force.
Ja, geht hier aber nicht. Das war echt super nice, aber
okay,
das hat leider nicht gut funktioniert.
Dann schreib
egal,
mal
ich gehe hier in unser freies SSL-Repo rein, mache ein Git Reset Hard auf was auch immer das beim aktuellen Master ist und dann ist fertig. SSL, Git, Fetch.
Dann schreib doch jetzt bitte bei GitHub, dass das nicht geht.
Funktioniert nicht. Wir haben hier freies SSL, das ist nur geforkt und wir haben damit nichts gemacht und es kann nicht sein, dass es nicht mehr funktioniert jetzt.
Wir haben genau gar nichts gemacht und es funktioniert nicht. Was soll das?
Ja, Git remote-v. Git.
Why you no
ach
work?
So, das liebere SSL Portable haben wir geforkt. Warum machen wir sowas?
Was?
Ist doch nicht mal OpenSSL. Ich weiß nicht, was wir da gemacht haben. Das hat bestimmt dafür Sinn gemacht.
Natürlich haben wir libere SSL geforkt.
Ja, was weiß ich, was wir zu einem Zeitpunkt mal gemacht haben.
Ja, wir haben Libre SSL genommen und fanden das blöd, dass die BSD-Leute aus OpenSSL Libre SSL gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, nee, Libre SSL, wir können das besser. Wir nennen das frei SSL.
Hm, ich finde das gar nicht so schlecht.
Ja, das macht total viel Sinn. Bestimmt zu einem Zeitpunkt. So, und git push dash force und go.
Bam. Genau.
Und upstreamed.
Gut, aber wenn du keine Merge-Konflikte hast, dann kannst du nur noch auf zwei Button-Klicks und dann kannst du deine Forks updaten.
Mhm.
Was, ich meine, gute Sache.
Irgendwie nee, wir haben mal OpenSSL geforkt, aber dann, das ist irgendwas falsch. Oh, fuck, jetzt habe ich es nicht gemacht. Naja. Okay, wir machen das.
Naja.
Okay. Ist so lange her.
Mhm. Wir wissen, kann uns mal einer von unseren Hörern aufklären, was wir damals gemacht haben.
Ist auch egal.
Wir wissen es nicht mehr.
Ah, ich mache einfach noch mehr Upstreams. Git remote.
Ja, genau. Kann man einfach mehrere Upstreams setzen? Genau.
Ja, klar, wir nehmen hier OpenSSL. Ja. Also ich glaube, wir haben es
einfach geforkt. Einfach alles. Nehmen OpenSSL, FreiSSL, alles rein.
Ja, das geht nicht. Wir müssen uns für eins entscheiden. Wir können ja immer wieder wechseln, je nachdem, woran wir gerade denken. Damit es auf jeden Fall komplett unklar ist, was wir eigentlich tun. So, warte. Ja. Wo war das jetzt hier?
Okay, Projekt
remote add, OpenSSL und git fetch open. Ich will ja dieses Feature ausprobieren eigentlich beim nächsten Mal. Und deswegen müssen wir jetzt das reparieren.
Eigentlich ist es ganz klar, was wir machen. Wir machen Blödsinn.
Oh ja.
Ja.
Das
zumindest an der Stelle.
Hier, Chat hat übrigens das Gefühl, wir haben das mal mit OpenSSL gemerged, aber...
warum hatte ich denn dann bei mir diesen anderen komisches Ding als Upstream drin und deswegen konnte man es auch nicht mergen, weil das war ja irgendwas anderes.
Was weiß Chat schon?
Ich mach mal git reset dash dash hard, OpenSSL master und git, oh fuck, das dauert so lange, git push dash dash hard und go. Ah, fuck. Push dash dash force. So. Und upstreamed.
Bam.
Sehr schön.
Nice. Läuft
sehr
bei uns. Schön.
Wir hätten das ja zum Untoten der Woche erklären können, das freie SSL, dann wären wir auch da durch gewesen. Aber haben wir nicht gemacht.
Nee, ist ja nicht. Ach so, ja. Doch. Stimmt. Das wäre eine gute Idee gewesen. Danke, Ingo. Das ist zu spät.
Ja, aber Ingo, warum zu spät?
Ja, ich bin ein bisschen langsam. Ich habe schon zu viel Chunk-Intos.
Merkt man. Hier, ich höre nur Ausreden.
Ich höre nur Mimimi von dir. Und dabei sind wir da noch nicht mal.
Nee, wir sind jetzt bei Nomad 1.1 Beta. Nomad. Das ist doch das Ding, was...
Also hier, Ingo, du warst ja immer noch nicht überzeugt, aber...
Nee, bin ich nicht.
Für die Leute, die Nomad eine tolle Sache finden, und dazu gehöre ich, gibt es jetzt die Nomad 1.1 Beta. Und da haben sie so tolle Dinge wie Memory, Oversubscription, CPU-Cost, die man fix einem Task
was
zuweisen
kann. Was ist
dieses
Ding nochmal?
Kubernetes, aber ein cool und einfach.
Kubernetes quasi. Cool, oh fuck, wir müssen Kubernetes wieder geforken.
Stop it now.
Nehmen wir für nächstes Jahr. Kubernetes, bitteschön. nimm's mal hier rein.
Und auch ein ganz cooles Feature ist dieses Readiness-Check. Also das heißt, du hast diese Job-Definition-Files und darin kannst du definieren, was eine App haben muss, machen muss, dass sie ready ist. Das kannst du dann halt da konfigurieren.
Quasi ein Health-Check oder was?
Mhm. Aber es ist halt kein Health-Check, sondern es ist halt ein Readiness-Check. Also, kannst du irgendwie
jetzt ist hochgefahren quasi.
Ja, genau. Kannst du halt irgendwie beim Deployment kannst du sagen, so, wenn diese Conditions erfüllt sind, dann ist meine App bereit, irgendwie Traffic zu empfangen zum Beispiel. Und dann kannst du das in deinen, Ingress oder so verwenden, um erst dann Traffic zu deinem Docker-Container, der deine App hostet, zum Beispiel zu routen, wenn das tatsächlich ready ist. Und irgendwie UI-Dinge sind neu und sieht alles ganz gut aus. Hype. Und Nomad ist sowieso, also ich bin überzeugt davon. Jetzt vielleicht nicht für Home-Deployments oder so, aber wenn du ein bisschen was Größeres hast und irgendwie so ein Mixed-Workload hast,
Ja, für Home Deployments nimm so gleich Sache. Kubernetes. Da ist, da machst
ja, du nicht nee, so klein. Für Home Deployments.
Doch, da setzt du ein Minikube auf oder ein K3S nee. Oder so. Und dann
genau, nee. K3S.
Nee.
Mit
nee.
Weniger Cars.
Ist gut. Nee. Ich hasse mein Leben nicht. Okay. Ich möchte
du könntest
mein Leben
Docker
gerne.
Compose einfach starten, wenn dir das.
Zum Beispiel. Zum Beispiel.
Doch, einfach nur Docker Compose und dann machst du hier ein System Controls Start rum und dann ist fertig.
Ja, warum?
Nein, wir nehmen nur noch Systemd. Docker Compose ist Quatsch.
Aber kannst du direkt Docker-Container jetzt starten oder was?
Systemd kann direkt Container starten, klar.
Warum nicht?
Piep, piep, ich habe hier.
Also, außerdem kannst du doch bei Docker-Container kannst du einfach sagen, sie sollen on Reboot einfach wieder starten. Ich meine, was will man mehr?
Das stimmt, ja.
Ba-bam.
Sollte
was
ja.
Was will man mehr am Männertag?
Mehr als 32-Bit, Ingo. Ich will mehr als 32-Bit. Und ich bin nicht der Einzige.
Kommt drauf an. Also ja, in vielen Fällen schon. Aber ich meine, ob ich jetzt das Geld habe, mir Warren Buffett Aktien zu kaufen, ist noch ein anderes Problem.
Ich habe gedacht, das ist ein Typ. Kannst du,
Warren Buffett
Aktien
ist
vom
ein typ
kaufen?
Genau, Warren Buffett ist ein Typ, der ist mega reich geworden, indem er lustige Sachen investiert hat und viele Sprüche klopft. Und der hat eine Firma gegründet, ich glaube nicht mal alleine, die nennt sich Berkshire Hathaway. Und diese Aktie ist die Aktie, die am meisten wert ist auf diesem Planeten.
Und warum?
Denn weil normalerweise machen Unternehmen Aktiensplits. Das heißt also, wenn sie, was weiß ich, $400-$500 oder sowas übersteigen, dann sagt die Firma normalerweise, ja, also ein Normaltyp kauft die sich nicht mehr, weil sie zu teuer wird. Dann müsstest du 0,3 Aktien kaufen oder sowas. Macht man normalerweise nicht. Du willst ja eine kaufen. Und wenn die halt so teuer ist, dann können sich bestimmte Leute das nicht mehr leisten. Also ich kann mir zum Beispiel eine Aktie von Berkshire Hathaway mit $435,000 irgendwie nicht leisten. Würde ich mir also nie kaufen im Leben. Und normale Firmen würden dann irgendwann einen Aktiensplit machen. Warren Buffett und die Firma findet es doof. Die machen das nicht. Die wollen einfach zeigen, wie geil sie sind. Und deswegen ist diese Firma oder ist eine Aktie dieser Firma jetzt so viel wert. Blöd ist bloß, dass da niemand mit gerechnet hat, dass es mal
Nobody expects a Spanish Inquisition.
Aktien geben könnte, die so groß, so teuer werden. Weil sie werden auch noch mit ich glaube, mit 4 Nachkommastellen dargestellt. Das heißt also, in 32-Bit passen dann halt nur 4 Millionen bla 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 rein. Und da ist er jetzt drüber gewesen vor einer Woche oder so. Hat dazu geführt, dass viele Börsensysteme kaputt gegangen sind. Ja. Also im Fernsehen und bei der Nasdaq oder so wurde dann schon einfach erstmal beschlossen.
Infinite.
Naja. Nee, wurde beschlossen, nicht mehr die richtigen Werte anzuzeigen, sondern nur noch bei einer Stelle aufzuhören. Nach dem Motto, die Aktie ist jetzt nur noch, es wird nur noch 98% davon angezeigt. Sie kann nicht mehr teurer werden. Bis sie jetzt das Problem demnächst fixen. Sie haben gesagt, sie fixen es, glaube ich, bis 27. Mai soll es gefixt sein. Wie, weiß ich nicht, ob sie jetzt 64-Bit umstellen oder wie auch immer sie das machen. Oder die eine Aktie irgendwie intern anders berechnen, ich habe keine Ahnung.
Man kann auch mal 64-Bit umstellen, das wäre schon mal ein Move.
Aber wie gesagt, die meisten Aktiensysteme unterstützen es einfach nicht. Ist ja auch nicht nur das Börsensystem selber, sondern halt auch noch die vielen Unternehmen, die dann da halt dranhängen, die arbeiten halt seit jeher mit 32-Bit, hat ja auch bisher immer gereicht.
Ich hab einen Trick für die. Und zwar, es gibt einfach Warren Buffett 1, was quasi den Maximalwert hat, und Warren Buffett 2. Und die hat dann den Restwert. Und dann kannst du ganz oft viele Warren Buffets haben. Musst halt immer 1 plus 2 kaufen dann.
Aber es gibt schon von der Gesellschaft, glaube ich, A- und B-Aktien.
Ja, das machst du halt so C und D, ist ja egal. Buchstaben sind da jetzt kein Problem.
Ich glaube, es gibt von dieser Berkshire Hathaway schon A und B.
Machst du A, B, C. Du hast ein ganzes Alphabet noch und dann fängst bei A, A an, ja, A, B. Genau. Und irgendwann geht halt dein Excel kaputt. Weißt, ja. Weißt du, wie es ist?
Genau, es gibt davon zum Beispiel schon B-Aktien, wobei ich jetzt nicht weiß, was das, was, warum es das tut. Aber ja. Die sind dann schon weniger wert.
Mhm.
Gut.
Verrückt.
Verrückt. Verrückt, verrückt.
Ja. So, hier. Leute lieben Rust, oder?
Nee, ist es was?
So? Ja? Nicht?
Keine Ahnung, Mann.
Doch.
Was, ja, mit Rust?
Kann ich, wenn jetzt ist Linux-Kernel und so, du kannst ja jetzt Rust-Module, Kernel-Module schreiben und so ein, alles Mögliche, ne? Also Rust ist das Ding. Ist das geile Ding.
Alle lieben Rust. Okay.
Alle lieben Rust.
Mhm. Genau, würde ich mal so zusammenfassen. Leute lieben Rust und Rust ist jetzt in der neuen Version herausgekommen, die 1.52. Und was ich gelernt habe, sie haben ein Tool, was Clippy heißt.
Was Clippy, macht das? Das kleine Krokodil.
Nein, anderes Clippy.
Clippy, das Microsoft Clippy.
Ach so, Karl Klammer.
Karl Klammer, auf Deutsch, vermutlich. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen.
Schlägt mir einfach macht. Sachen vor. Keine Ahnung. Wollen Sie vielleicht einen Brief schreiben?
Ah, hier ist vielleicht ein Kernel-Modul bauen.
Ja, oder wollten Sie eine Funktion schreiben? Wollten Sie? Moment,
hier ist,
genau.
Es ist,
wie viel
es,
KI hat der?
Es ist tatsächlich ein Linter. A collection of lints to catch common mistakes and improve your Rust code. Das sehr heißt, schön. Es ist wirklich genau das, wofür es...
Karl Klammer.
Was man,
es
was
sieht
man
so
erwartet.
Aus, als würden Sie versuchen, eine Funktion zu schreiben. Genau. Aber das ist falsch.
Genau. Wollen Sie es richtig machen? Ja oder nein? Und dann hast du die zwei Buttons, die du klicken kannst.
Mhm. Also, aber er sagt ja nicht, wie du es machst. Er sagt einfach nur, es ist falsch. Du bist falsch. Doof.
Du bist
Hören
doof.
Sie bitte auf, Rust zu schreiben. Wir wollen coole Leute bei uns.
Genau. Sehr gut.
Finde ich super. Karl ja. Klammer für Rust.
Finde ich auch gut. Und dann gleich weiter zu Dingen, die ich nicht so ganz verstehe, aber die gut sind. Hier Netflix hat REC und BBR gesynkt in FreeBSD Tree.
Ist das was Gutes?
Ja. Erklär uns auf, was ist es? Was?
Also es BBR? Hat genau, es hat irgendwas mit TCP-Code zu tun. Und es führt wohl dazu, der eine Typ hier im Internet hat gesagt, seine Europe US OpenVPN-Tunnel ist von irgendwie knapp 300 Kilobyte auf 1,3 Megabyte hoch in der Geschwindigkeit. Das heißt, muss gut sein.
Das heißt, er hat einen ganz schön beschissenen Tunnel gehabt am Anfang, oder?
Ja. Das ist
okay,
schon.
Okay, na gut.
Das ist schon. Also, ich meine, auch 1,3
ist immer
Megabyte
noch scheiße.
Ist immer noch. Also, ich meine, für eine SSH-Session reicht's, aber Videostream darüber müsste ich jetzt irgendwie vielleicht nicht.
ASCII-Porn kannst du über.
Ja, ich wollte mir eigentlich irgendwie, ich habe das eigentlich reingenommen, weil ich wollte mich auch damit auseinandersetzen, was dieses REC und dieses BBR genau machen.
Ja.
Aber
hast du nicht.
Turns out, hast du nicht geschafft.
Turns out, hatte ich keine Zeit.
So, ja.
Ain't nobody got time for this.
Aber, ich meine, klingt nach einer guten Verbesserung, plus eins und Like von mir.
Ja, klar, viel mal okay. Schneller ist immer gut.
Ich dachte, wir benutzen jetzt alle Quick. Es gehen doch jetzt alle auf Quick,
was
oder?
Ist Quick?
Ja, na, TCP und Scheiß macht doch keiner mehr. Wir machen doch alle Quick. Quick, HTTP 3, Quick, machen wir doch alle.
Ja, aber das ist
nicht
doch,
über UDP?
Ja, aber das ist doch vor allem Layer höher.
Ja, wollte gerade sagen.
Ne, wieso? Hast du die BBR?
Wo kommen wir klar hier?
Du hast doch gerade gesagt, BBR ist TCP, so wie TCP. Quick ist auch so wie TCP.
Ich weiß nicht, ob es wie TCP ist oder Teil des TCP-Stacks. Das Fragen über Fragen. Aber
hat
ich
keine sie angeguckt, meine
yep.
Güte.
Natürlich Korrekt. Nicht, natürlich
Warum
nicht.
Warum auch?
Genau, aber hier, wenn Netflix Code sponsert, für ein Netzwerkstack, das ist immer eine gute Sache, weil die haben ja das Problem, die wollen ganz viele Bits ganz schnell pushen.
Ja.
Kann nur gut sein, weil die wissen ja, was sie machen, weil wenn das bei denen halt irgendwie ein bisschen mehr Performance rausholt, halt ganz viel Geld.
Das stimmt. Dann brauchst du auf einmal weniger Computer.
Genau, dann brauchen sie halt irgendwie für ihr da Open Connect halt weniger Computer und das ist natürlich eine gute Sache.
Mhm. Können Sie Computer sparen.
Genau. Und wenn Sie das halt zurück in Upstream geben, dann haben hier alle, die FreeBSD einsetzen, halt auch was von. Und finde ich eine gute Sache.
Cool.
Ja, Netflix sind ja auch irgendwie die einzigen, die FreeBSD einsetzen, gefühlt.
Pappalapapp.
Komm, sonst macht es doch keiner.
Keiner freiwillig auf jeden Fall.
Bisschen Bashing muss sein. Sorry, Leute. Wenn ihr BSD-Liebhaber seid, wie der Felix, ja, wie der eine Felix, dann.
Genau, dann habt ihr recht und sonst seid ihr halt so wie der Ingo und dann seid ihr halt falsch.
Nee.
Aber das ist auch okay, wir akzeptieren den Ingo so, wie er ist.
Auch wenn er manchmal singt, was er nicht soll. Ja. Und wenn er manchmal frei BSD fertig macht, das ist auch nicht in Ordnung.
Frei BSD. Das. Kinders.
Wir haben ja gelernt, es muss jetzt FKK-BSD heißen.
Echt?
Warum? Naja, wenn du es nach Deutsch irgendwie bringen willst, frei, Libre, komm, FKK, Freikörperkultur.
Noch nicht überzeugt.
Finden wir gut.
Bin ich auch jetzt dagegen. Findet Ingo gut.
Ich finde
wir würden das mal so stehen lassen. Nee, ist okay.
Ja.
Ja.
Du kannst gut finden, was du willst, ist halt vielleicht einfach falsch.
Nee, ja, das ist nicht falsch.
Ja, gut finden kann ja jeder alles immer. Die Frage ist halt, ob das prinzipiell eine gute Idee ist dann.
Genau. Prinzipiell eine gute Idee ist Linux und Presentation Days, oder?
Was ist ein Presentation Day?
Oh, das hat man doch ganz schon oft.
Was, weiß ich, höre ich zu oder was?
Ja, offensichtlich hörst du mir nie zu. Die Linux Presentation Days, die finden normalerweise zweimal im Jahr statt.
Das hat nur 2,8 Sterne, das gucke ich mir nicht an.
Was?
Steht nicht auf dieser Seite. Nee, erzähl weiter, sorry.
Meine Güte, also diese Linux Presentation Days finden zweimal im Jahr statt. Und der Linux Presentation Day 2021, der erste, ja, findet am 15. Mai, also jetzt demnächst gleich statt. Und ist so ein verteiltes Online-Event in ganz Europa. Und es kann durchaus sein, dass eure lokale Linux-Community auch was dazu macht. Also entweder, wenn ihr euch irgendwie mit Linux beschäftigen wollt, klopft doch mal bei irgendeiner Look an, die bei euch in der Gegend ist. Oder guckt einfach im Internet, was einige Leute so bei diesem Presentation Day machen. Wie gesagt, normalerweise gibt es da in ganz Europa Veranstaltungen dazu und man kann hier, haben wir dann auch verlinkt, die Linux Presentation Day Website und da kann man mal gucken, was es, welche Linux User Groups da lokal mitmachen, was die dann so für Programm haben, könnt ihr euch dann mal reingucken und vielleicht ist da ja was für euch dabei oder noch viel besser, ihr habt was, womit ihr Leute ärgern wollt, nein, was ihr Leute präsentieren wollt, dann könnt ihr euch da natürlich auch irgendwo reinklinken und sagen, hey, ich will auch mal was sagen. Hier, Smart Home zum Beispiel, das wäre da, ist leider Hass.io, ist jetzt nicht mein Smart Home, aber vielleicht trotzdem ganz, ganz spannend. Ja, also gibt es zu vielen Themen was, vielleicht ist was für euch dabei, wenn ihr jetzt schnell wart und es noch vor dem 15. gehört habt, dann schnell mal draufklicken. Ansonsten, wie gesagt, es gibt das Ding zweimal im Jahr. Ich glaube, dann September oder sowas ist noch mal einer. Da findet dann der 21.2 sozusagen statt. Da habt ihr dann wieder die Chance, entweder reinhören oder sogar noch besser mitmachen.
Also hier, Ingo, Tipp für dich, du kannst in diesen Hass.io-Vortrag gehen und dann kannst du ihn fragen, so, also wir stellen uns das so rein theoretisch vor, ich habe so eine Zisterne im Garten mit Wasser und ich möchte die jetzt in meinen Hass.io integrieren. Dann kannst du mal fragen, wie sie das machen und dann kannst du es einfach klauen und adaptieren für das, was du brauchst und dann Problem solved.
Ja, genau. Ja, der soll auch direkt die AliExpress-Links schicken.
Genau.
Oh fuck, apropos AliExpress-Links, da müssen wir drüber reden. Ab dem 1. Juni, kann ich das einwerfen? Ja, oder? Das ist
ja, schon ja, mach.
Ab dem 1. Juni gelten die neuen Zollbestimmungen. Und es gab früher die Zoll, ja, es gab quasi so einen Freibetrag, ab dem du noch keinen Zoll zahlen musst, beziehungsweise keine Mehrwertsteuer, weil du Zoll zahlst ja erst ab 150 oder keine Ahnung, irgendwo über Euros. Genau, dieser Freibetrag lag bei 25 Euro. Das heißt, wenn du quasi unter 25 Euro irgendwas aus China eingekauft hast, dann kam es einfach zu dir, ohne dass du irgendwie Zolldinge machen musstest. Das ändert sich, nämlich ab dem 1. Juni. Und dieser Zollfreibetrag fällt weg, beziehungsweise wird runtergesetzt auf 1 Euro Zollwert. Das heißt, 5 Euro Einkauf ist jetzt quasi der neue Minimalbetrag. Das heißt, jetzt ist es so, dass DHL, wenn du nichts machst, dass die dein Zeug dann versteuern für dich, beziehungsweise verzollen. Also die machen quasi die Zollanmeldung für dich und wollen natürlich dafür, dass sie das machen, schon mal die Fett-Cash-Moneys abgreifen. Und zwar 8 Euro oder was die quasi haben wollen oder 6 oder so. Das heißt, zusätzlich zu den 19% Mehrwertsteuer, die du zahlen musst, kommen dann nochmal dieser Bonusbetrag von DHL mit obendrauf. Oder von der Post, also eins von meinen, oder? Und das ist natürlich doof, wenn du quasi aus China irgendwas einkaufst und dann wollen die auf einmal voll viele Cash-Moneys obendrauf haben. Dann hättest du auch direkt aus Deutschland einkaufen können. Es gibt dafür, also für die Zollanmeldung, die kann man natürlich selber machen. Und seit dem 1. Juni, also in 17 Tagen, 18 Tagen, gibt es ein Portal vom Zoll, wo du die Zollanmeldung dann selber online gestalten kannst. Das heißt, du musst dann nicht zum Zoll gehen und quasi das da irgendwo reintippen, sondern du kannst es online machen. Und die, ich weiß nicht, ich glaube, die können auch direkt den Zollwert ab, kannst du dann direkt entrichten online. Dafür gibt es ein Portal, das nennt sich Atlas-intern. Ich suche das kurz raus.
Das wäre natürlich.
Ja, genau. Und zwar Zoll, Anmeldung, online. Das hat so einen komischen Namen. Auf jeden Fall gibt es jetzt quasi so ein Internetportal. Oh, genau, es heißt Atlas und ich suche es auf jeden Fall raus und gibt quasi ein neues Portalmöglichkeit, wo du es dann online machen kannst und deine Zollanmeldung machen kannst, damit nicht die DHL oder die Post von dir nochmal 8 Euro zusätzlich zu deinem Einkaufswert haben will. Genau, das für die deutschen Zuhörer genau. Natürlich. Für die, genau. Für die Schweiz, das, die sind echt gefickt. Ich glaube, es ist viel schlimmer.
Echt doof, wenn man hier in Deutschland. Nee, wir haben auch so frei.
Ja. Wo ist der bei euch gerade?
Frag mich nicht. Aber auf jeden Fall, das China, was sie hier mit 5 US-Dollar immer deklarieren, ist auf jeden Fall drunter. Da zahlst du normalerweise auch nichts für. Mhm. Sonst das Problem ist, sobald du es verzollen musst, hast du halt irgendwie, ich glaube, irgend so ein Grundbetrag, den du zahlst, der eigentlich unabhängig ist, einfach weil es verzollt ist. Und das ist halt immer ziemlich viel im Verhältnis dann. Weil das sind dann irgendwie, ich glaube, so 15 Schweizer Franken oder irgend sowas. Und dann zahlst du halt nochmal irgendwie dann 3 Franken Zoll obendrauf. Aber das Grundding sind halt irgendwie diese 15 Franken, die du immer zahlst, weil es dann irgendwie verzollt werden muss.
Tja. Ja, genau. Also wenn vielleicht gibt es bei euch auch die Möglichkeit der Selbstverzollung, also dass du quasi da nicht das machen lässt, sondern das tatsächlich tust.
Ich glaube aber eben, das Problem ist, es geht tatsächlich an den Zoll, das ist nicht der DHL oder Postding, der das nimmt, sondern es ist halt einfach, das Zollding ist so, sobald du es verzollen musst, sobald es halt nicht mehr in diesem Freibetrag ist, zahlst du einfach mal so einen Grundbetrag und dann halt nochmal so ein Prozent auf den Warenwert. Und wenn dein Warenwert halt gerade nur so ein bisschen über der Grenze ist, dann zahlst du halt ziemlich viel von diesem, also ziemlich viel ist dann halt dieser Grundbetrag und eigentlich zahlst du nicht so viel sonst Zoll.
Aber Atlas, keine Ahnung. Atlas Impost, so heißt es, was ich gesucht habe. Ich verlinke hier das auch noch kurz mit. Atlas Impost ist quasi dieses neue Verfahren, dass du Importabfertigung von Post- und Kuriersendungen, was du dann online machen könntest.
Und das funktioniert dann
das,
auch?
Das oder? Funktioniert dann, genau. Also die sagen, ab 1. Juni gibt es das Portal. Man kann sich dann per
Fax?
Genau, per Single Sign-On oder so mit deiner Steuerzertifikatsnummer kannst du dich dann beim Zoll anmelden und kannst das dann quasi machen. Sehr spannend auf jeden Fall.
Per E-Postbrief kannst du dann direkt ein Konto eröffnen.
Nee, das ist relativ witzig. Also das hat funktioniert mit quasi diesem Zollzertifikat, was du da bekommst. Also du kannst ja mit Elster, also auch wieder Deutsch, kannst du quasi mit Elster, kannst du deine Zollanmeldung online machen. Und da hast du ja kriegst du so ein Zertifikat zugeschickt und hast dann ein Passwort für dein Zertifikat und nutzt dann als Login. Und diesen Zugang kannst du dann auch für die Zoll-Generaldirektion verwenden, für deinen eigenen Zollkrams.
Und dieses Zertifikat hat jeder deutsche Bürger hat das einfach, oder hast du es nur, wenn
du so kannst tatsächlich auch dein Personalausweis nehmen, was ich aber nicht getestet habe, weil das hätte bestimmt wieder nicht funktioniert. aber dieses Zertifikat ist quasi eine Datei. Und die kannst du beantragen, also du kannst quasi diese Zoll-Dings machen. Oder du kannst auch einfach einen Account anlegen mit Username, Passwort, was natürlich einfacher ist. Aber ich wollte das auf jeden Fall ausprobieren. Das macht es auch nicht besser oder so, es ist einfach nur nerviger, weil dann wirst du 5-mal redirected und musst irgendwie dein Passwort noch 10-mal eingeben und sagst dann, ja, sie wurden jetzt wieder ausgeloggt, jetzt müssen sie sich wieder einloggen. Das war nicht so ein Spaß, aber es hat funktioniert am Ende. Aber ich konnte es nicht machen. Also ich konnte keinen Atlas Impost jetzt irgendwelche Zollsachen online beantragen direkt. Oder zu.
Ja. Naja, da können wir ja im Juni nochmal drüber sprechen.
Genau.
Wenn das dann aktiv ist.
Genau. Leute, oder ob es dann schon aktiv ist, weil man weiß ja immer nicht, ist ja immer noch eine Behörde und so. Und so schnell geht das ja nur auch wieder nicht bei uns.
Ja, ich bin ja gespannt, ob das mit dem Impfzeug jetzt wirklich so schnell kommt, Wir sind in Brandenburg ja eine der Pilotregionen. Gut, ich meine, bis ich dran bin mit Impfen, wer weiß, wie lange das noch dauert.
Aber Ingo, ist, ich habe gedacht, du bist alt.
Nee, so alt scheinbar doch noch nicht. Ja, nicht alt genug. Aber bei uns sollte es ja dann irgendwie, dass du hier aufs Handy dieses Impfding kriegst. Aber ich meine,
den digitalen Impfpass oder was?
Ja, genau.
Aber dafür brauchst, dafür musst du erstmal geimpft werden, das weißt du irgendwie.
Ah, papalapap, von so Details lassen wir uns nicht aufhalten.
Ja, dann hat irgendwo so diese tolle App, gucken Sie hier, ich wurde nicht geimpft. Oh, danke. Ja. Okay, gehen Sie bitte wieder.
Aber ich habe diese App.
Ja, ja, ich habe es ausprobiert, hat funktioniert leider.
So, Leute, ich mache mir jetzt mal ein Cuba Libre.
Was machst du?
Ein Cuba Libre.
Genau. Und okay. Makefu kann uns hier was über die Frag Attacks erzählen, weil ich habe das gesehen, dass es passiert ist und er hat gesagt, yikes. Yep. Und dann habe ich nichts gelesen, nix.
Folgendes.
Was sind Frag Attacks?
Es gibt eine neue Schwachstelle.
Nein.
Zweitens, sie hat ein Logo. Doch. Drittens, sie hat ein Demo-Video.
Gibt es
einen
Song?
Sie haben keinen Titelsong, aber das ist nicht schlecht. Sie haben sogar GIFs.
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 Nein,
GIFs.
Schiff.
GIFs,
Schiff.
Meinst du?
Schiff.
Hast du versprochen?
Nein, ihr versprecht euch.
Jedenfalls.
Niemand sagt GIF.
Sie haben 2 von 3 auf jeden Fall schon mal abgehakt. Das ist eine gute Sache. Und sie haben quasi eine eigene Domain, was ja natürlich auch sehr wichtig ist, fragattacks.com. Und diese Schwachstelle ist in den Fundamenten von Wi-Fi. Oh, und von Wi-Fi-Devices, das heißt quasi
also
alles.
Also auch noch in 6, Wi-Fi 6 auch drin noch.
Yep, yep, yep.
Fuck, wir sind gefickt.
Yep. Das ist ein bisschen doof. Die Schwachstelle ist leider kritisch. Und es ist quasi eher nicht ein Flaw in irgendwelchen speziellen Implementierungen, sondern ein Flaw in der Logik, wie Wi-Fi funktioniert, also in dem Unterbau.
Okay.
Und das ist quasi die Idee. Es hat zu tun mit der Art, wie Fragmentierung funktioniert. in Wi-Fi-Networks, dass du da quasi die Möglichkeit hast, bestimmte fragmentierte Pakete zu senden. Und dort gibt es quasi ein Feld, das sagt quasi,
ob ein Paket fragmentiert ist oder nicht.
Ja,
oder?
Ist genau, ist es fragmentiert oder ist es aggregated? Und das ist nicht geschützt.
Ja.
Und wenn du quasi dieses Fragment abhörst von jemandem und dann das quasi replaced, dann hast du quasi die Möglichkeit, bestimmte Nachrichtenfragmente von der Person neu zu schicken, ohne dass er das erstens mitbekommt und zweitens, dass quasi das Gegenüber dann halt auch diese Nachrichten so annimmt. Das, genau, das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Und das ist ähnlich dann bei, es gibt noch so eine Aggregation, die auf ein ähnliches, ähnliche Struktur ist, funktioniert. Ich werde es nächstes Mal hoffentlich besser erklären können, aber es ist jetzt quasi das, was ich in dem aktuellen Zustand noch hinbekomme.
Okay. Hast du noch was von deinem Kochwein?
Also
Hast du noch was von deinem Kochwein? Komm, trink mal was, vielleicht hilft es.
Ja, okay, also.
Prost.
Oh ja, jetzt gleich viel besser.
Ja.
Die jetzt fühle ich mich Frage gleich viel ja, sicherer in meiner Unsicherheit.
Die spannende Frage ist ja, gibt es irgendwas, was man dagegen tun kann oder sind wir wirklich alle einfach gefickt und es wird sich nicht...
Also es gibt Mitigations in deinen Wi-Fi-Routern, die okay. bestimmte Sachen davon quasi abfangen können. Aber wenn du halt so einen Plastikrouter hast, der jetzt so ist oder wo irgendwelche Hersteller sind, die sagen, ist ja spannend, das Problem, aber leider ist dein Router schon abgekündigt seit 20 Jahren, seit fünf Jahren, sagen wir 5 Jahren. Dann hast du natürlich ein Problem. Und entsprechend da hast du halt auch das Problem mit so Internet of Things Dingen, ja, die quasi niemals geupdatet werden mehr. Die haben quasi auch alle diese Probleme. Und Frag Attacks sind eine Liste oder verschiedene Angriffe, die quasi so zusammengefasst werden insgesamt. 12 verschiedene CVEs, die da quasi die Schwachstellen beschreiben. Ein paar davon Implementation und ein paar davon halt auch Design Flaws. Was natürlich doof ist.
Na gut, aber wenn man so eine aktuelle Fritzbox hat, wird sich das wahrscheinlich irgendwann geben und AVM oder die anderen Hersteller sind dann hoffentlich dabei und fixen Teile davon.
So,
sagen wir mal so, Hoffnung stirbt zuletzt. Gucken wir uns das
aber
dann mal an.
Aber sie stirbt.
Ja. Ja, dann ist mal die spannende Frage, wie die verschiedenen Hersteller das fixen werden, wie schnell die sind und ob das dann auch ausreicht. Mhm. Aber so ein Angriff in the wild, also so in im realen Leben hat man jetzt noch nicht gesehen davon, oder? Das
ist halt relativ frisch gerade noch.
Ist theoretisch beschrieben, aber es ist noch nicht in den allbekannten Hacker-Tools drin, dass man es einfach per Klick macht.
Ich glaube, das wird kommen, ne?
Ja,
klar. Genau. Also es ist nicht ganz trivial zu exploiten. Jetzt kannst du nicht sagen, hack that computer.exe und dann macht er das, sondern man muss da ein bisschen drüber nachdenken, aber prinzipiell funktioniert es.
Okay, also der Tuxflow im Chat schreibt gerade, dass zumindest bei AVM, also für die Fritzboxen, wohl schon erste Updates mit den Mitigations geben soll. Also von dem her ist der Hersteller da vielleicht wieder mal schnell.
Mhm. Ja, also es waren jetzt 9 Monate Embargo dazwischen, also quasi, dass da nicht mehr geredet wird.
Ja, dann konnten
da natürlich
die
Updates
nicht rauskommen. Ja, dann durften auch vorher die Updates nicht rauskommen, weil die müssen ja dann koordiniert rauskommen sozusagen. Sonst hat der eine schon die Mitigations auf seiner Webseite und dann findet man es eben auch.
Ist natürlich einfach von da irgendwie reverse zu engineeren aus, irgendwie das ist die Mitigation so und dann zu sehen so, ja okay, das mitigiert halt dieses Problem. Ist halt irgendwie ein bisschen einfacher, als das Problem einfach so zu finden.
Ja, genau. Also wenn man das Problem liest und dann quasi daraus herausfinden muss, was das Problem ist. Ja.
Ja.
Der Patch also ist immer einfacher dann zu lesen, ja.
Genau, aber ich glaube, die Schwierigkeit oder zumindest so, was ich davon verstanden habe, ist halt, dass gewisse Dinge halt so nicht so einfach mitigierbar sind, weil sie halt Protokollprobleme sind.
Ja, Design Flaws da an der Stelle.
Ja, ist halt ein Design Flaw im Protokoll und da kannst du nicht so super viel dagegen machen meistens. Mhm. Hat so ein bisschen works as intended.
Mhm.
Aber hat halt, erlaubt halt Dinge, ja, die man vielleicht nicht haben will. Mhm. Aber ja, mal schauen, wie sich das entwickelt.
Mhm. Also das ist der quasi die gleiche Gruppe, die auch die Crack-Attacks vorgestellt hat, also auch ein Wi-Fi-Angriff vor, wie viele Jahren war das? Vorletztes Jahr? Ich weiß nicht.
Zwei,
genau. Quasi ein Angriff auf, was war das nochmal? Puh. Key Renegotiation Attacks waren das. Also quasi Angriff auf WPA 2.
Mhm.
Das war die Richtung da. Ja. Genau, dann gab es ja quasi diese ganzen Mitigations überall, die einfließen mussten. Ich hoffe jetzt, dass es für OpenWRT auch bald den Fix gibt. Ich weiß nicht, was da der aktuelle Stand ist. Wenn ihr da einen Überblick habt.
Nope.
Nee.
Okay, auch gut.
Ich habe aber kein OpenWRT aktuell, von dem her.
Kein Problem. Nicht
mein Problem.
So, was haben wir noch?
Hier, Mutter aller Sicherheitslücken. Eine Sicherheitslücke, die 54 Jahre unentdeckt blieb.
Oh, goddammit, ja. Genau, mehr Sicherheitslücken. Und zwar diesmal in der Referenzimplementierung des Bauplans aller Computer der universellen Turing-Maschine. Also es gibt ja quasi das Konstrukt der Turing-Maschine, das endlose Band, was dann quasi, so prinzipiell beschreibt, wie ein Computer funktionieren soll. Und davon gab es eine Referenzimplementierung. Und in dieser Referenzimplementierung gab es eine Code-Execution. Wenn du den Input quasi so gestaltest, bestimmt gestaltest, dass du dann halt auch deinen eigenen Code auf dieser Turing-Maschine ausführen kannst, im Gegensatz zu davor, wo du quasi nur den Input liefern konntest. Und genau, die Mutter aller Sicherheitslücken, weil sie halt 54 Jahre unentdeckt blieb. Also nicht nur so ein bisschen so ganz frisch von vor 10 Jahren oder so, sondern 54 Jahre ist quasi das, was jetzt wohl so ein bisschen der Rekord einer Sicherheitslücke ist. Also quasi.
Ja, aber ich meine, wer benutzt diese Referenzimplementierung für irgendwas?
Niemand. Niemand benutzt. Es geht nur wirklich darum, dass es quasi Schwachstellen in sehr alten Dingen gibt, die ganz lange Zeit offen lagen. Also quasi Open Source Code, der Ewigkeiten quasi so da lag und sich nicht geändert hat. Und es hätten theoretisch ganz viele Leute drauf gucken können, aber es hat niemand drauf geschaut. Mhm. Und die Schwachstelle war da. Und so könnte es dann mit verschiedenen anderer Open-Source-Software genauso passieren. Also man sagt ja mal, ja, wenn da viele Leute drauf gucken, dann ist quasi okay, dann ist secure. Aber wie man sieht, ist es nicht unbedingt immer so. Genau, darum geht es auch hier. Das geht gar nicht so sehr darum, wie jetzt quasi diese Code-Execution passiert, sondern dass es quasi selbst in der Referenzimplementierung, in der ersten Referenzimplementierung für die Turing-Maschine oder in der Referenzimplementierung, natürlich ist die erste, der Turing-Maschine passiert.
Ja.
Gibt auch ein Paper dazu, kann man sich dann da durchlesen, wenn man da mehr Informationen haben möchte. Und genau.
Ja, aber können wir festhalten, Computer sind kaputt.
Computer sind kaputt und zwar per Design.
Schon wieder so ein Ding. Wi-Fi per Design kaputt.
Turing-Maschine per Design kaputt, also wenigstens per Design
die Referenzimplementierung. Ja, ich wollte gerade sagen, nur die Referenzimplementierung.
Was auch kaputt ist, was wir ja schon lange gewusst haben.
Ja, Zahnbürsten.
Ist nee. Telefax.
Nein.
Doch.
Oh.
Ja, das habe ich auch gelesen und gedacht, Leute.
Plot Twist. Telefax ist nicht mehr datenschutzkonform.
Ja, Gott sei Dank.
Oh mein Gott, das hat auch echt lange gedauert. Also, folgender Stand.
Aber erzähl. Mhm.
Bis zuletzt war es so, dass Telefax gleichzusetzen war wie mit einem Brief, den du jemanden schickst, und zwar datenschutztechnisch. Stellt sich heraus, Telefax ist gar nicht wie ein Brief.
Nein,
war es noch nie, aber hey. Weil
aber es war immer gleichgesetzt. Aber ja, das diese ist das Gleichsetzung.
Problem. Ja, aber auch nur, weil irgendwelche Lobbyisten damals gesagt haben, Leute, wir müssen Telefax, diese Technologie fordern und das ist doch gleich, oder? Komm schon.
Ja.
Das war echt.
Ja, genau.
Finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay.
Das ist wie so ein Briefkasten oder so ein Telefax, kann man sich vorstellen, wie so ein Briefkasten. Da kannst du es auf der einen Seite rauswerfen und auf der anderen Seite fällt es aus dem Briefkasten wieder raus.
Ja, genau so sieht es aus, genau.
Und dazwischen wird es halt gescannt, als Datenpaket oder als Foto übertragen und auf der anderen Seite wird es halt wieder ausgedruckt.
Komplett unverschlüsselt.
Ja, komplett unverschlüsselt. Vermutlich. Nee, ist es komplett unverschlüsselt? Also ich gehe mal stark davon aus, Fax, dass es komplett unverschlüsselt ist, aber
Fax ist unverschlüsselt.
Telefax ist komplett unverschlüsselt, genau.
Der Vorteil war natürlich bisher, es hing halt an einer dedizierten Leitung, an einer Telefonleitung.
Ja, aber auch nur bis zu einem Punkt, ne? Weil du hast ja nicht eine Telefonleitung von dir zu der Person, der du einen Fax schickst.
Nee, aber dazwischen.
Früher war das so.
Ja, dazwischen wird das ja von der Post geroutet. TM.
Ja, aber es war ja schon so mit diesem Dial-In, dass du tatsächlich diese eine Person dann anrufst.
Ja, aber du hast ja ein Routing dazwischen, da kannst du ja auch einfach so ein Split-Off oder so bauen.
Ja, das
genau,
da also ist absolut
aber
kein
an diesen,
Problem.
An den Kasten ran, natürlich.
Ja.
Klar, für uns wäre das sozusagen nie ein Problem gewesen, hat aber auch wahrscheinlich kaum einer mal gemacht.
Ja, vermutlich nicht, ja. Gut, fairerweise muss man sagen, ne, einen Brief kannst du natürlich auch einfach aus dem Briefkasten rausnehmen und aufreißen.
Ja, natürlich.
Genau. Hält dich natürlich auch niemand von ab, so rein technisch.
Ja. Genau.
Natürlich nicht so.
Kannst du überall intercepten zwischendurch. So ein Brief.
Muss man
kannst
schon aufsehen.
Kannst du auch aufmachen, rausnehmen die Sachen, faken da drin, wieder zumachen. Hm. Ist jetzt auch nicht unmöglich. Aber ja, der neue Dreh ist, jetzt geht's übers böse Internet.
Ja.
Fax geht's jetzt übers böse Internet und weil das böse Internet, dem kann man natürlich nicht vertrauen, kann man jetzt auf Fax nicht mehr vertrauen. Ich meine, ich finde total gut, dass man Fax nicht mehr vertrauen kann. So, hätte man noch nie dürfen, weil, wie wir gerade gesagt haben, war das schon immer ein Scheißsystem. Auch wenn es juristisch gesehen einem Brief gleichgestellt war, aber papalapap. Dass es jetzt erst, weil es übers böse Internet geht, nicht mehr datenschutzkonform ist, ist ein bisschen lächerlich.
Aber das ist egal, darum geht es nicht.
Ist
uns egal.
Uns ist, wir finden einfach super, dass Telefax nicht mehr. Telefax. Ja, also, es klingt einfach wie aus dem letzten Jahrhundert. Dass es keiner mehr braucht.
Das Jahrhundert ist.
Das ist furchtbar. Das ist immer noch, dass wir 2021 noch darüber reden. Und vor allem, warum haben wir das nicht als Toten der Woche genommen? Habe ich mir ja auch schon überlegt.
Ja,
wir hätten
das stimmt.
So viele,
hätten wir machen können.
So viele Tote der Woche gehabt.
Hätten wir bestimmt noch Untoten gefunden aus unseren News.
Fax haben wir bestimmt schon ein paar Mal als Toten der Woche gehabt. Jetzt wieder ein bisschen mehr Tod. Hoffentlich setzt sie das nicht mehr ein. Und ich finde, E-Mail ist immer noch wesentlich besser, weil wenn die Mail-Server unterwegs nicht gerade total scheiße konfiguriert sind, dann sind die wenigstens transportverschlüsselt und wenn nicht, dann haut irgendwie noch eine eigene Verschlüsselung obendrauf, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und dann seid ihr da auf der sicheren Seite.
Auf der sicheren Seite. Genau, was das eigentlich bedeutet ist, du darfst in einem Telefax jetzt keine personenbezogenen Daten laut Artikel 9 Absatz 1 verschicken. Also es gibt quasi bestimmte Daten.
Ja, aber dafür kann ich es ja dann nicht mehr also zurzeit kannst du ja Vertrag machen, Unterschrift drunter, faxen, ist erledigt.
Fertig, genau.
Fertig. Und wenn ich keine persönlichen Daten reintun kann, die ich bei dem Vertrag brauche,
auf jeden Fall drin
habe,
kann
ich für diesen Zweck einfach nicht mehr verwenden.
Ja,
gilt und das aber ist wahrscheinlich gut so. Auch nur in Bremen, oder? War das jetzt das, die Sache?
Nee, das kam bloß bei der Freien Hansestadt Bremen, Landesbeauftragte für Datenschutz. Aber ich glaube, das jetzt gucken wir hier.
Die Bremer Landesschutzbeauftragte Imke Sommer hat das erklärt. Und damit gilt das jetzt erstmal nur für Bremen. Es kann natürlich durchaus sein, also so verstehe ich das, wenn es die Bremer Datenschutz Frau Sommer sagt, auch ein netter Name, dann wird das wahrscheinlich erstmal nur für Bremen gelten.
Doch noch Doktor.
Aber Frau Doktor. Wenn
der,
Frau,
wer
Doktor
weiß
Sommer,
nicht.
Frau Doktor Sommer sagt, Faxe sind plötzlich nicht mehr datenschutzkonform. Ja.
Ich hab genug von ihren Faxen.
Genau, das ist halt jetzt die Frage, wie. Das ist nice.
Ja?
Finde ich gut, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Big Brain.
Die Sache ist halt quasi, sagt sie erstmal so. Und was das halt jetzt genau bedeutet.
Aber wenn sie das so sagt, müsste das für alle Unternehmen und vor allem Behörden in Bremen gelten. Und ich meine, es kann durchaus sein, dass sich andere Landesdatenschutzbeauftragte dem anschließen und dann gilt es halt in den Bundesländern auch.
Alle, die Faxe verschicken, die gehören nie geschlagen.
Ja, tut mir leid. Ja, aber ich meine, wenn du dir überlegst, dass dieses ganze Corona-Ding größtenteils immer noch auf Faxen basiert.
Ach du Scheiße. Oh Gott, ja, du hast recht. Oh mein Gott.
Also zumindest die Meldungen untereinander und wahrscheinlich zum RKI, das wird wahrscheinlich ohne Faxe gar nicht mehr gehen. Jetzt ist die Frage, wie wollen sie denn, da dürfen keine Personen, na vielleicht sind da ja keine.
Ja, vielleicht machen die dann nur noch die Zahlen rein und dann ist es ja quasi anonymisiert.
Dann ist gut, ja. Aber das funktioniert, da werden tatsächlich noch Faxe geschickt. Also lasst euch
das. Das heißt nicht, dass es was Gutes ist, das heißt nur, dass es so ist.
Ja, ja, genau. Don't do this.
Es wäre vielleicht auch da ein Grund, mal
endlich mal Schluss zu machen mit diesen Faxen.
Endlich mal aufzuhören, Fax zu benutzen. Vielleicht.
Keine Faxen mehr.
Keine Faxen.
Komm, wie viele Witze mit Faxen können wir hier noch unterbringen?
Einige.
Einige.
Sind Profis. Aber sind hier die Superfaxer.
ich meine, es gab mal die Abrafaxe, ne? Das war auch so ein Comic.
Wie hast du den geschickt bekommen? Konntest du dir aussuchen zwischen Brief und Fax, oder?
Aber nur über Fax bekommst du es halt wirklich. Und sonst war halt so, ja.
Als Fax. Gibt's das? Wenn nicht, dann soll es das geben.
Die Abra-Faxe.
Können wir mit diesen können wir da irgendwie den Verein da anschreiben und sagen, wir haben eine neue Idee, wie wir für die Verbreitung der Abra-Faxe sorgen können?
Ich glaube, die gibt's nicht. Gibt's die noch?
Sind die in Common hier Dings, the Public Domain?
Nee.
Nee, die sind noch nicht alt genug, oder? Nee, ich glaube, 2001 ist ein Film.
Ja, ja, die sind noch nicht. Also, die sind schon alt, aber so alt dann auch wieder nicht. Seit 76 oder so. Ich finde unser Pad nicht. Wo ist unser Pad? Ich wollte hier die Abrafaxe reintun.
Nee, die sind doch viel zu frisch noch irgendwie.
Naja, die gibt's immer noch. Die gibt's immer noch.
Das ist blöd.
Ja. So sad. Aber
ja.
Per Fax, das wäre schon so das Marketing. Gut, das wer auf der anderen Seite, wer hat heute überhaupt noch einen Fax?
Ich würde mir eins machen, so ein Digitalfax, dass mir das dann ausdruckt. Oder
ja,
so.
Okay, aber das ist halt kein Fax, das ist einfach irgendwie Software mit einem Drucker. Gut, was ist ein Fax, ne? Fax ist halt irgendwie auch nur Software mit einem Drucker. Aber es ist irgendwie so ein dediziertes Faxgerät. Ich weiß nicht. Wobei, ich glaube, diese großen Enterprise-Drucker-Dinger, ich glaube, die haben immer auch ein Fax.
Ja, ja.
Das,
wobei, aber also, ja, viele haben das und meistens kannst du es noch nicht mal mehr abwählen, aber ich glaube, auch das wird langsam.
Nee, es benutzt halt auch niemand, aber es
nee,
hat
aber
drin.
Es ist immer noch drin. Ja, ja, klar.
Also es steht halt dann, technisch gesehen, steht halt ein Fax in deinem Office.
Ja, ja.
Dein Büro hat dann halt ein Fax. Auch wenn das vermutlich nicht eingerichtet ist, nicht funktioniert und irgendwie vermutlich seit 20 Jahren auch bei der Firma, die das Ding herstellt, niemand mehr probiert hat. Aber es ist halt dabei.
Also bei uns werden auch auf Arbeit demnächst wieder Drucker ausgetauscht und da sind Faxe drin.
Ja, ja, genau. Das, weil das bekommst du halt auch nicht ohne. Du kannst nicht sagen, Fax, what the fuck, geh weg mit dem Scheiß.
What the genau. Fax, man.
What the fax. Gut. Haben wir noch mehr Faxen zum Thema Fax oder?
Nee. Hört jetzt endlich mal auf mit den Faxen hier.
Ist hier.
Ich bin schon ganz fix und faxi.
Fix und faxen.
Weiter.
Wo sind
wollen
wir
zu den Themen kommen?
Ja, nee, du. Du willst zu den Themen.
Kabams. Guck mal, wie ich jetzt direkt Ctrl J drücken musste. Bam.
Konnte.
Die Power ab.
Also, hier. Der Zeixel XGS1210 minus 12 für 12 Ports. Ist ein Managed Switch. Und was.
Ist der Zixel ist diese Plastikfirma, oder?
Ja. Mehr oder weniger.
Ist sind das aber chinesisches so, oder?
Ich glaube nicht. Aber.
Oder sind das Amis?
Na.
Frag mich nicht so komplizierte.
Zixel
ist ein global tätiges Unternehmen, genau.
Taiwan.
Entwickelt wird in Taiwan, USA und Deutschland.
Und Deutschland. Ja, da verkaufen sie diese ganzen Plastikrouter an eine von diesen Firmen 1 oder 1 oder so.
Genau, sie haben ganz viele Plastikrouter, sie haben aber gerade so im, ich glaube so im Small Business Umfeld, wo Leute halt irgendwie nicht bereit sind, irgendwie mehrere tausend Euros auszugeben für irgendwelche Cisco oder HP Boxen. Sind sie, glaube ich, auch so vertreten.
Okay.
Auf jeden Fall habe ich mir da so ein Nicht-Plastebomber gekauft.
Mhm.
Das Ding ist aus
Alu?
Alu, vermutlich. Metall, was weiß ich.
Gebürstet in Aluminium.
Ja.
Sieht den besser aus.
Auf jeden Fall nicht Plastik und ist ein Switch. Der hat, wie es im Namen schon steht, hat 12 Ports. Und das Tolle an diesen 12 Ports ist, zwei davon sind 2,5 Gigabit.
Mhm.
Gigabits,
genau.
Gigabits, genau. Und zwei davon sind SFP Plus Ports. Das heißt, du kannst da ein SFP Plus Modul reinschieben.
Bis 10G.
Genau, und SFP Plus heißt 10G. Oder bis 10G, genau. Kannst du natürlich auch nur ein 1G Modul reinschieben. Das ist halt die Frage, warum, aber.
Ja. Du hast die Möglichkeit, du hast die Opportunity, das zu tun.
Ja, vielleicht sagen wir, könnte es sinnvoll sein, wenn du irgendwie dein Upstream halt SFP 1G über Glas ist.
Wenn die andere
oder so.
Seite zu langsam ist, ja. Hm.
Genau, wenn die andere Seite eh nur 1G, ja, dann, und du halt Glas hast und du Glas haben willst, dann kannst du das machen. Wäre das eine Möglichkeit. Und die Dinger sind nicht übertrieben teuer.
Was heißt das?
Wie viel kostet eins?
Was auch so ein.
Sag mal einen Preis jetzt hier.
Ja, ich.
Schweizer Franken, damit wir uns nichts weiter vorstellen können.
Genau.
Ja, genau. Ja, ja. Also hier. Hold vor Umrechnungskurs.
Tippen Sie doch mal bei Amazon der ein.
Kannst du ja.
Der Preis.
Ich komme bei Amazon. Das ist natürlich. Burris, wir müssen bei DuckDuck Amazon reingucken. 250 Amazon. Euro, sagt
ja, 244,99, ja.
Ja. Irgendwo okay. So um die 250 Euro. Jetzt hier, das Interessante ist, da können wir gleich dazu kommen. Es gibt den XGS 101012. Der ist nochmal 40 Euro ungefähr billiger. Das heißt, dann bist du noch so bei 210 Euro vermutlich.
Mhm.
Was dann echt schon.
Ah, 10, 12 gibt es hier.
Was genau.
Ist der weil der kostet dir bei Amazon nur 150 jetzt gerade.
Oder sogar nur 150. Genau, und das ist der ohne Management-Interface-Zeug. Jetzt, der Punkt ist, also ich habe hier auch noch das SFP verlinkt, was ich. Benutze.
Modul, SFP-Modul.
SFP-Modul, genau. SFP-Plus-Modul, um genau zu sein. Ich benutze halt noch so ein Kupfer-Dingsi, weil mein anderes Endgerät, mein NAS, hat halt nur Kupfer 10G-Interfaces schon drauf. Ich habe mir hier das, also es gibt ja dann so verschiedene Kompatibilitätsdinger, ich habe mir hier das Cisco-Dingsi geholt und das funktioniert. Kann man nichts sagen. Das ist gute Sache.
Okay, das heißt, du bist jetzt super fast.
Ich bin jetzt super fast unterwegs. Und genau, der Punkt war, warum das interessant war, die Computer, die hier halt so rumstehen, wenn du ein neues Mainboard kaufst, hast du meistens so ein 2,5G
ja, schon drauf.
Ja, einfach
drauf. Dass die Mainboards schon mittlerweile 2,5 können, ja.
Genau.
Das ist ja nice. Und Zukunft ist jetzt.
Genau, und es gibt auch schon so gewisse NAS, die halt auch so ein 2,5, die noch nicht 10G haben, aber so 2,5G ist so im Consumer-Bereich ist schon recht üblich. Und mein NAS kann halt schon 10G, seit immer, weil ich da drauf geschaut habe.
Ja.
Das heißt, ich kann jetzt halt mein NAS mit 10G da anschließen. Und wenn ich jetzt theoretisch, was ich halt nicht wirklich, diesen Use Case habe ich nicht wirklich, aber wenn es da mehrere Clients halt von ziehen, könnten da halt mehrere Clients mit 1G von ziehen. Und mein Desktop kann jetzt halt über 10G, wenn ich da irgendwie Files hin und her schiebe. Genau. Zurück zu, warum ich, also ich habe mir den Manage gekauft, aber ich würde das, glaube ich, nicht nochmal machen.
Mhm. Warum?
Weil ich eigentlich nichts von diesen Managed Options brauche.
Das heißt, du brauchst keine VIDs oder sowas. Also
genau.
VLAN-Tags und sowas brauchst du nicht alles.
Genau, wenn du VLANs brauchst, dann dann musst du ein Manage nehmen.
Ja.
Wenn du Link Aggregation machen möchtest, musst du Manage nehmen. Wenn du Port Mirroring machen möchtest.
Das bräuchte ich nicht. Aber schon VLAN-Tags. Also ich habe halt zum Beispiel ein Netzwerk für Gäste und das will ich halt mit einem WLAN-Tag wirklich trennen von dem intern, plus auch das IoT-Netz willst du WLAN-Tag-mäßig getrennt haben und deswegen müsste man dann halt auf den, also selbst, es ist nur diese eine Funktion, die anderen brauche ich auch nicht, hier Mirroring,
genau.
Quatsch, Port-Trunking, ja, habe ich an einigen Stellen auch schon gemacht, aber ich benutze es zurzeit auch tatsächlich, weil mein NAS nämlich nur einen SFP-Port hat und mein Switch hat nämlich nur 10G auf Kupfer und jetzt müsste ich mir auch so ein Kupfer-SFP-Modul mal fürs NAS kaufen, habe ich auch noch nicht gemacht. Deswegen habe ich da zum Beispiel gerade einen Trunk hängen, dass er wenigstens mit 2 Gigabit angesprochen wird. Aber ansonsten, ja, also schon um die WLAN-Tags zu setzen. Und da wäre jetzt interessant, ob das, wie schwierig oder kompliziert das in diesem Webinterface ist.
Genau, ist das vielleicht noch dazu gesagt, Management, was die Menschen da mit Management meinen, ist Webinterface, Webclicky-Interface. Ich kann gleich mal schauen für hier. Wenn ich
aber das Ding hat irgendwie keine API, dass man da irgendwie mit irgendwas anderem noch dran kommt, sondern du musst wahrscheinlich das Web-Ding
so nehmen. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das irgendwie noch mit ihrem, also ich glaube, Zeixel hat auch, die haben auch irgendwie so komische Management-Geraffel-Zeug. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie integrieren könntest. Das habe ich mir jetzt noch nicht
also das, so. Das ist halt immer so das Problem. Also ich habe zurzeit einen HP-Switch, der hat auch so eine komische Web-Oberfläche.
Mhm.
Ich meine, ich habe beim Netzwerk, bei den Wi-Fi-Dingern habe ich ja Ubiquiti. Und da habe ich ja schon mal gesagt, dass ich überlege, ob ich jetzt auch Ubiquiti für die anderen Netzwerksachen mit rannehme, damit ich das in einer Oberfläche habe. Aber wir haben ja auch schon mal drüber geredet, dass Ubiquiti langsam so ein paar komische Züge annimmt. Dass sie da auch Sachen zu irgendwelchen Servern übertragen, die ich nicht aus meinem Netzwerk raushaben möchte eigentlich. War so ein Punkt vor ein paar Jahren, dass sie da irgendwas in ihre Firmware eingebaut haben, was ein bisschen kritisch war. Und dann haben sie ja angefangen, dass sie die UDM Pro, also was so ein Router Security Gateway Geraffel ist, dass du das nur einrichten kannst, wenn du dir erst einen Cloud-Account bei denen klickst. Also du musst einen Cloud-Account. Ja, du musst einen Account bei denen haben, damit du danach dein lokales Gerät einrichten kannst. Ich meine, das ist dann die Einrichtung ist ganz nett gemacht, dass er zum Beispiel so nur mit einem Handy hingehen muss und er eine Bluetooth-Verbindung aufbaut und die Sachen dann dahin überträgt. Aber ich meine, du brauchst einen Cloud-Account, das Ding halt muss also schon im Netz hängen, damit du es überhaupt einrichten kannst, was ich irgendwie ein bisschen doof finde. Es gibt auch keinen Weg rum. Muss also im Internet sein, um dieses Gerät irgendwie einrichten zu können. Und das läuft mir irgendwie zuwider. Deswegen gab es so ein paar Punkte, weswegen ich immer denke, willst du jetzt alles darauf aufbauen oder nehme ich vielleicht doch für die Switche einen anderen Anbieter? Und deswegen interessiert es mich jetzt so, wie diese Management-Oberfläche ist und ob man dann vielleicht das Ding auch mit irgendeiner API ansprechen kann oder ob es irgendeine gesonderte Management-Oberfläche gibt, weil ich zumindest in 3-4 Gebäuden Switche haben werde. Und wenn du dann auf jeden einzelnen Web-Oberfläche draufgehen musst, nur um dann auf allen einen VLAN einzurichten, ist das halt irgendwie dreckig. Das fühlt sich dann schon wieder nach Turnschuh-Admin an. Und
zu Hause kann man das schon mal machen.
Ja, klar, aber man kann zu Hause auch gleich auf was Richtiges setzen, was dann auch überall funktioniert. Ich muss das, also klar, ich konfiguriere nicht jede Woche mein Netzwerk um, da hast du schon recht.
Was?
Warum nicht? Ja, machst warum du das nicht? Ist nicht dieses Software-Defined Network genau das, was du haben willst?
Ja,
dass genau. Dass du immer unkonfigurieren kannst?
Ja, klar. Mit meinen Wi-Fi-Access Points kann ich das machen, ja. Kann ja jede Woche oder jeden Tag können die WLANs anders heißen.
Toll.
Ja.
Warum?
Genau,
das war jetzt meine zweite Frage gewesen.
Ja, also gerade bei den Wi-Fi-Access Points ist es schon echt cool. Du nimmst einen, steckst ihn ran, der wird erkannt. Du sagst einfach nur in der Web-Oberfläche hinzufügen. Er übernimmt die und wenn du ein neues WLAN definierst,
hatten wir schon mal.
Genau, dann kannst du es einfach auf alle packen. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich das mit den Switchen?
Ja, nee, also bei diesen Switches wärst du dann wieder zurück bei, du musst dich auf jedem Webinterface einloggen, das von Hand machen. Das halt, genau, das halt so auch. Ja, zum Beispiel, was mich echt ein bisschen ärgert, was ich irgendwie nicht drauf geschaut habe, als ich die gekauft habe, ist kein SNMP. Also du hast keine Möglichkeit da, das in dein Graphing irgendwie zu monitoren, wie viel Traffic über das Ding geht.
Ohne, dass du dich da verkribbelst, ja, oder?
Ja, also es gibt auf dem Webinterface gibt es so eine Portliste, die auch irgendwie so TX-Packages, X-Package-Liste listet, aber ich habe keine Ahnung, wie diese Counter geupdatet werden und was die bedeuten und die werden irgendwie nicht so real-time, sondern es ist mehr so, keine Ahnung, alle 5 Minuten wird da mal irgendwie geupdatet oder so.
Das ist natürlich nicht so super praktisch.
Ja, und es, ja genau, es hat dann einfach kein SNMP oder so, was ich dann schon irgendwie gedacht hätte, so zumindest Lesezugriff auf so Port-Statistik oder so. Hätte ich mir jetzt schon gewünscht, hätte ich schon gerne irgendwie in meinen Grafana oder so. Und dann, genau, weil ich nicht wie Ingo VLAN-Tags brauche, würde ich mir jetzt, wenn ich nochmal sowas kaufen würde, das halt unmanaged kaufen, weil
Scheiß drauf.
Ja, ich brauche genau gar nichts von diesen Managed-Funktionen.
Ja, nee, dann ist okay. Dann ist okay. Ja,
also es
aber
gibt
wie gesagt,
hier,
also den Punkt habe ich halt auf jeden Fall. Also das, ja.
Also für Zeixel gibt es wenigstens für den GS1200-8 gibt es einen Prometheus-Exporter und ich glaube, der macht diese Scraping-Scheiße. Hätte ich jetzt geraten hier.
Bin ich mir aber nicht so sicher, weil sie haben schon auch welche, die halt SNMP haben. Also das ist irgendwie, wenn du, ich glaube, eine Produktkategorie
kriegst. Nee, nee, nee. Der macht es nicht so. Er sagt hier HTTP GET, HTTP POST LOGIN CGI und dann macht er hier bla 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 slash HTML und sucht da irgendwie Sachen raus. Also der macht es genauso.
Kribbelt da die,
kribbelt da das Zeug da raus, genau.
Ja, ich meine, das kannst du bestimmt machen, aber das ist halt auch, nicht so geil. Das ist so, das sind so Negativpunkte, genau. Das halt nicht, du kannst nicht irgendwie über eine Celi managen oder jetzt über so ein Gesamtsystem managen. Wenn du ein paar von den Dingen hast, musst du dich auf jeden einloggen. Das Management-Interface nur über V4 erreichbar. So meiner Point. Das ist ein neues Gerät, what the fuck. Könnte ich jetzt damit leben, dass das der größte Negativpunkt für mich ist echt, dass irgendwie da halt irgendwie kein SNMP rausfällt oder so. Mhm. Dann zu den natürlich positiven Sachen hatten wir schon, ist halt cheap.
Preislich geht's. Also ich meine, Netgear könnte man eventuell noch gucken, ob die noch irgendwas in der Kategorie haben. Manchmal haben die, sind die preislich nicht groß unterschiedlich. Da habe ich damals geguckt, aber.
Ja, es gibt diesen Netgear mit, ich glaube, 2, aber das, dann hast du nicht SFP Plus Ports, sondern halt zwei Kupfer 10G und dann irgendwie, ich glaube, 8. Also ich in dieser Kategorie, ich habe echt nichts groß anderes gefunden, was halt so. Also es gibt viele Dinge, die so 2-10G in irgendeiner Form haben.
Ja.
Aber wirklich so 2-10G plus dann noch diese 2x2,5G.
Also wie gesagt, bei Netgear habe ich das schon mal gesehen, aber frage mich jetzt nicht, ob die wesentlich teurer sind oder, also da weiß ich auch, da gab es ein paar mit 2,5 und 5 und dann eben auch noch 1 oder 2 mit 10G-Ports. Aber ob der jetzt noch SFP Plus hatte oder nicht, weiß ich nicht mehr.
Ja.
Ich hatte mir die auch mal angeguckt und habe das dann wieder, wie gesagt, ad acta gelegt, weil ich gerade nicht sicher bin und auch nicht die Zeit habe, wie ich die Switch-Konfiguration dann in Zukunft machen will.
Ja, genau. Das ist halt das
Deswegen Problem. Hat mich das jetzt auch interessiert, wie du die, genau, was du dir da überlegt hast und was du dir gekauft hast. Das ist schon spannend. Also gerade den SFP Plus, also den Einstecki, den du da rausgesucht hast. Aber natürlich immer noch blöd, wenn man es nicht irgendwie, also wenn man wenigstens mit Ansible oder mit irgendwas drankommen könnte, dass man dann halt mehrere Switche auf einmal von denen konfigurieren kann, das wäre schon so ein Must-Have.
Ja, das leider, ich meine, du kannst bestimmt irgendwas über
Ich habe gerade mal geguckt, also wenn dann sagen Dings sie, ja, gibt einige, die genau die entweder scrapen oder manche von diesen Geräten kann man sich per SSH einloggen und dann irgendwelche Kommandos absetzen.
Das ist eben, glaube ich, keins. Also ich habe zumindest so Quick Googling irgendwie nichts gefunden, wie man da anständig mitarbeiten kann. Aber eben für meinen Use Case, solange das Ding switcht, bin ich eigentlich schon.
Das sollte so ein Switch machen, ja.
Schon fast glücklich. Was ich jetzt auch noch nicht gemacht habe, sind so ein bisschen, wirklich mal so ein bisschen geschaut, wie gut die Performance ist. Also, was ich sagen kann, ich habe es jetzt schon ein bisschen in Betrieb und so, das funktioniert, das macht keine Probleme. Ich kann nicht so genau sagen, wie viel von, also, wenn ich gut 2 10G-Geräte habe, ich aktuell sowieso nicht. Aber ich, was ich mal noch schauen muss, ob ich die 2,5 irgendwie überhaupt irgendwie so einigermaßen hinbekomme. Wenn ich jetzt Files vom Desktop zum Beispiel aufs NAS schiebe oder in die andere Richtung. Oder ob das sonst irgendwo noch bottleneckt oder Switch ist ziemlich klein, wird ein bisschen warm.
Weil dafür nicht laut ist.
Genau, also ist super leise, weil kein Lüfter. Was natürlich toll ist. Je nachdem, wo du natürlich deployen möchtest. Vielleicht in deinem Datacenter ist es auch egal, ob es einen Lüfter drin hat oder nicht. Aber so für zu Hause normalerweise lüfterlos ist ein gutes Feature. Lüfterlos oder leise. Genau, was sonst noch? Genau, mein Mainboard hat 2,5G eigentlich, aber es...
Aber sie wollen nicht miteinander.
Sie wollen nicht, also doch, sie wollen schon, sie machen auch, aber mein Mainboard advertised das irgendwie nicht. Ja. Also es advertised halt nur maximal 1G und dementsprechend wird dann halt 1G ausgehandelt, obwohl es sagt, ja, ich könnte auch. Also es gibt irgendwie, wenn man mit dem ETH-Tool drauf schaut, gibt es halt irgendwie diese zwei Kategorien, das, was es kann und das, was es advertised. Und aus irgendeinem Grund advertised mein Nick hier nicht 2,5G, sondern nur 1 und dementsprechend wird standardmäßig einfach nur 1G ausgehandelt. Hm. Und ja, muss man halt irgendwie, ja, kann man konfigurieren, man kann auch irgendwie fürs Interface das standardmäßig auf 2,5G setzen und so. Geht schon alles, ist auch kein Problem vom Switch, ist vermutlich eher so ein Problem von entweder meinem Mainboard oder dem Linux, dass das
eindeutig falsch macht. Dein Mainboard.
Weiß ich nicht so genau, wer da entscheidet, was advertised wird. Aber wenn man das irgendwie manuell sagt, man hätte gerne die 2,5G, dann ja, handelt er das auch aus. Und ich bin mir eben nicht so sicher, ob es wirklich das Mainboard ist, weil unter Windows... Windows macht das. Windows handelt die 2,5G aus, automatisch. Mhm. Das heißt, ich habe irgendwie eher das Gefühl, dass irgendwie Linux-Software, die aus Linux-Treiber, der irgendwie aus Gründen irgendwie das entscheidet und sagt, ja,
pff. Ist es kein Realtek-Dings-Chip, den du da hast? Ist das was anderes?
Nein, ist Realtek irgendwas.
Okay. Ich muss mal ausprobieren, weil ich habe, wie gesagt, ich habe ja auch so ein USB-C.
Das ist ein USB-Nupsi,
hier,
ne?
Was 2,5G kann. Und gut, also ich sehe auch nur, dass der Linux-Kernel es richtig erkennt und das advertised, aber eben, ich habe keinen Switch auf der anderen Seite, der 2,5G kann. Meiner kann nämlich wirklich nur 10. Hatte ich ja auch mal erzählt. Ja. Und ja, der kann die Zwischenschritte einfach nicht. Demzufolge konnte ich das nie testen bisher.
Nie ausprobieren. Ja. Wobei du solltest, wenn du das Ding ansteckst auf egal auf was und dann mit ETH-Tool draufschaust, wenn ich jetzt hier das Passwort eingeben kann, kann ich dir auch sagen, wie die Kategorien heißen. Eigentlich zeigt er dir da zwei Kategorien an. Aber ich kann mein Passwort nicht richtig eingeben. Offensichtlich.
Zu langes Passwort.
Was eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass man aufhören sollte, Dinge in den Computer zu tippen, wenn man nicht mal mehr sein Passwort richtig.
Ja,
aber
ja.
Davon habe ich mich noch nie abhalten lassen.
Gott sei Dank.
Genau, da hast du irgendwie eine Kategorie, die heißt Supported Link Modes. Und dann gibt's Advertised Link Modes. Und wenn du das, egal wo du das einsteckst, solltest du eigentlich in Advertised Link Modes solltest du das halt sehen. Und wenn da 2,5G advertised werden, dann wird er das auch aushandeln. Wenn dann nur bis maximal 1G advertised wird, dann handelt er halt maximal 1G aus. Zumindest, also so, wenn ich so vom draufschauen, ist das zumindest bei mir das Problem. Und ich weiß nicht so genau, warum, aber ich nehme an, dass irgendwo im Linux-Treiber oder so, dass sie aus irgendwelchen Gründen gesagt haben, ja, mach doch lieber nur mal 1G und nicht 2,5, standardmäßig, maximal. Warum auch immer.
Komisch. Müssen wir nochmal untersuchen, also, ja.
Wobei eben, also du kannst es halt irgendwie umkonfigurieren und dann, also ich habe irgendwie vorher auch mal kurz gegoogelt, es gibt irgendwie auch Wege, das standardmäßig irgendwie auf dem Interface so zu konfigurieren, was diese Advertised Modes sind und dann hast du das halt. Oder eben, wenn es eh immer am gleichen Port hängt, wenn es eh immer in diesem 2,5 Port hängt, kannst du es auch einfach auf 2,5 forcen und fertig. Ich glaube sogar Network Manager hat Options dafür. Mhm. wo du das sagen kannst, er soll das entweder auto-negotiaten oder du kannst jemanden halt einfach etwas setzen und dann bist du halt verantwortlich, wenn du das irgendwo anders einsteckst, dann, ja, wenn du das von deinem 2,5 G-Interface auf der anderen Seite halt wieder in ein G-Interface einsteckst, dann, ja, geht's vermutlich nicht. Aber.
Ja, ansonsten, wie gesagt, ETH-Tool ist eigentlich, kann eigentlich alles, ja, wenn man erstmal alle Schalter irgendwie halbwegs verstanden hat. Also es ist so, dieses ETH-Tool kann viele Sachen einschalten, ausschalten, irgendwelche Flusskontrollen oder so. Ich hätte ganz oft schon, dass man an irgendeiner Stelle was gedreht hat und das dann lief, sozusagen. Also, ETH-Tool ist dein Freund.
Genau.
Gut, apropos Tool. Ich habe mir ein Multitool gekauft.
Kann es viele Dinge.
Ja, wisst ihr, was ein Multitool
Multiple
ist?
Multiple Dinge.
Ja, Multitool ist geil. Also ich baue ja hier im Haus rum und eigentlich sage ich, glaube ich, seit 2 Jahren, ich bräuchte so ein Ding. Und jetzt habe ich mir eins gekauft. Und zwar habe ich mir einen Fine Multimaster gekauft. Das ist quasi so ein Ding mit Akku, was ganz, ganz schnell vibriert. Und demzufolge kannst du da vorne so Sägeblätter dran machen und dann.
Du hast nicht verlinkt. Du kannst nicht einfach was sagen und dann nicht einen Link dazu machen. Das geht so nicht.
Das geht so nicht. Moment, ich pack den Link hier rein. Da, ups.
Was ist das?
Das hat ja super funktioniert.
Kein Link, offensichtlich.
Offensichtlich kein Link. Was hat er jetzt getan? Genau.
Yeah. Aber du hast nicht einen ohne Akku genommen, oder?
Ich habe einen mit Akku genommen.
Ja,
beziehungsweise sogar mit 2 Akkus und einigem Zubehör. Und deswegen ist es dann auch relativ teuer. Gibt es natürlich schon ein bisschen billiger. Gibt es auch von verschiedenen Herstellern. Ich habe jetzt Fein genommen, weil es natürlich eine gute schwäbische Firma ist und natürlich den deutschen Mittelstand unterstützen müssen.
Den schwäbischen Mittelstand.
Ja. Irgendwo müssen deine Aktiengewinne ja hinfließen, ne?
Ja, genau, ja. Genau.
Deine Aktienverluste, meinst du?
Ja, die letzten 2 Tage waren nicht lustig.
Nicht witzig.
Jedenfalls habe ich mir jetzt so ein Ding gekauft mit Akku und das vibriert die Hölle und schneidet die Sachen, die ich schneiden wollte damit. Ich habe jetzt ein bisschen Holz geschnitten, habe jetzt mal so einen Nagel, der seit Jahren absteht an einer Stelle, wo du sonst irgendwie nicht reinkommst mit irgendeinem anderen Ding, habe ich auch abgesäbelt damit. Und wir haben so diese Scheuerleistenteile. Wir haben in einem Raum jetzt doch einen Teppich gelegt, wo wir vorher nur Dielenboden hatten und halt die Leiste abgemacht und dann ist halt dieses Kleber hinten drauf. Den kriegst du eigentlich mit nix ab, aber dieses Ding hat es schön geschafft. Also
hat es abgemacht. Das
hat es, hat es abgemacht. Also den Zweck,
ich habe auch so ein Ding, aber von Einhell und macht die gleichen Sachen. Es vibriert auch. Also es.
Genau, es gibt halt unterschiedlich Schiede. Natürlich, Einhell ist ein bisschen billiger.
Bisschen.
Genau. Also, wenn du wahrscheinlich beide in die Händen halten würdest, würdest du den Unterschied wohl merken.
Ja, wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich.
Und ich habe gedacht, ich werde das Ding garantiert die nächsten 20 Jahre verwenden und dann kann ich jetzt auch mal irgendwie 50, 60 oder von mir also 100 Euro mehr ausgeben. Weil, wie gesagt, es gab mehrere Momente so in den letzten paar Jahren, wo ich gedacht habe, ja, wenn ich so ein Tool jetzt, so ein Ding jetzt hätte, das würde sich damit gut machen. Nee, jetzt musst du halt doch wieder so ein, weiß ich nicht, ein analoges Messer nehmen oder kannst es gar nicht machen, weil du einfach nicht rankommst. Manche Sachen kannst du auch wegignorieren, aber jetzt war wieder so, gerade bei diesen Scheuerleisten, da, klar, kannst du mit einem Messer rummachen und erstens irgendwie alles kaputt machen und zweitens sich die ganze Zeit ärgern, dass es nicht tut. Oder du kaufst jetzt mal so ein Ding und dann gehst du da wie rein in Butter, ja, und dann hebelt er das einfach ab. Das war schon ein bisschen krass.
Hast du noch andere Sachen von Fein?
Nee, bisher nicht. Nee, ich habe tatsächlich nur eine Sache von Fein.
Hast du was anderes mit Akkus?
Ja, sonst habe ich alles andere von Makita.
Warum hast du nicht da dann von denen irgendwie das Multitool genommen? Was macht denn das für einen Sinn?
Weil das Feinding natürlich besser ist. Und ja, es gibt auch von Makita eins, aber ich wollte jetzt das Feinding haben. Also erstens, weil nette schwäbische Firma. Zweitens, also
Aktiengewinne.
Nee, ja, weg. Gut, ich hab gut, Fein ist eine GmbH oder so, glaube ich. Da kannst du keine Aktien haben. Aber was wollte ich jetzt sagen? Ja, klar, hast ein anderes Akkusystem, das ist natürlich blöd. Weil es gibt
das wirklich. Nee, das sagt, du kannst nicht zwei Akkusysteme haben. Das geht nicht. Ingo, das geht weißt nicht. Du.
Echt? Weiß ich das?
Ja, das Ding ist halt, Akkus gehen Arsch, ja. Akkus gehen einfach nach einer Zeit in Arsch. Und dann ist es besser, wenn du quasi ein Akkusystem hast, anstatt zwei, die in Arsch gehen.
Das stimmt.
Und,
das stimmt. Aber leider sind tatsächlich die Dinger von Fein und die von Bosch viel besser als die von Makita. Makita hat, glaube ich, auch noch eine andere Aufnahme. Die haben nicht Starlock Plus, sondern nur das Starlock. Und das ist jetzt echt bei diesen Dingen, drehst, zack, weg, Wechsel innerhalb von ein paar Sekunden, kannst du von einem Werkzeug aufs andere wechseln und so. Und die halten halt super gut und Fein und Bosch bauen da auch die, also mit die besten Teile. Und auf Bosch wollte ich jetzt nicht gehen, weil, ja, da habe ich jetzt nicht da ich keine Geräte von denen habe, sondern wie gesagt, den Rest von Makita, habe ich mich jetzt für Fein entschieden.
Na gut. Was soll man dazu noch sagen, ja? Also versucht, wenn ihr Akkusysteme wählt, einfach eins zu nehmen und dann fertig. Nicht zwei.
Ja, aber nehmt nicht ein hell.
Das, je nachdem, was ihr halt machen wollt, ist einfach alles scheißegal. Das, man kann immer alles tun.
Der Chat will noch wissen, ob das Ladegerät wenigstens dabei war.
Ja, Ladegerät war dabei, zwei Akkus waren dabei und viel Werkzeug noch ringsrum. Genau. Und es ist einfach, also ich habe mir vorher YouTube-Videos angeguckt und es hieß so, ja, also Beste ist insbesondere, wenn man viel damit macht, von Bosch und Fein, tendenziell wahrscheinlich.
Ja, aber die Sache ist ja quasi, was ist denn viel? Viel ja, ist eigentlich täglicher Gebrauch.
Ich habe das jetzt zwei Tage und ich habe es jeden Tag benutzt.
Na gut, okay, Ingo ist quasi täglicher Gebrauch. Nee, überzeugt, ist okay. Jeder, wie gesagt, jeder wählt ja sein eigenes Gift. Von daher ist
korrekt.
Es ja.
Und ich werde morgen auch wieder was damit machen. Dann habe ich also schon drei Tage lang hintereinander.
Drei von drei und dann bist du durch. Ja. Du musst aufhören zu sein.
Ja. Also klar, ich wollte jetzt auch nur den Punkt machen, Multitool ist total unterschätzt. Ja. Eigentlich habe ich immer gedacht, nee, ach komm, es gibt eigentlich so viele Sachen, die ich habe und die ich wirklich brauche, so keine Akkuschrauber, ja, selbst die Hilti, um hier Riesenlöcher zu bohren. Das sind so Sachen, die ich wirklich dringend brauchte und so ein Multitool ist eher, ja, wäre schon nett zu haben, weil das und das könnte man damit machen. Und jetzt aber eins zu haben und zu benutzen, ist schon, ja doch, ist geil. ist geil. So, wenn man selber ein bisschen handwerken muss oder will, dann Multitool besorgen. Lustige Sache.
Sehr schön.
Okay. So, jetzt können wir wieder zu IT-Sachen kommen. Zum Mimimi der Woche.
Zum kontrolliert Mimimi der Woche.
Ups. Ja, es bleibt euch erhalten.
Und zwar.
Und ich schenke mir jetzt noch einen ein, der muss jetzt reichen für die. Wir sind ja gleich durch, ne? Ist jetzt noch Mimimi, Lese von Picks. Ist ein Mai noch. Und dann
McFu hat noch so ein zweites Pad, wo er ganz viele Links vorbereitet hat, die er jetzt copy-paste und dann geht's noch mal drei Stunden.
Also ich habe quasi keine Links hier reingepastet. Die sind jetzt alle entstanden eigentlich in der Sendung.
sehr schön. Also Leute. Hier Mimimi. Und zwar, ich bin ja hier bei diesem Init 7 Fiber. Wie heißt das? IP-Provider.
Ah, was war das nochmal für ein Ding?
Menschen, die Internet, Internet-Provider.
Die Internet bringen ins Haus.
Genau. Genau.
Aber die nur Schweizer kennen, weil.
Genau, ist nur so ein Schweizer Ding. Dieses Init 7.
Swissman-Thing.
Genau, und die bauen aktuell irgendwie eine neue Routing-Backbone-Infrastruktur und so. Und irgendwie Dinge sind kaputt gegangen. Und ich bin leider einer dieser Hybrid-7-Anschlüsse. Das heißt, ich habe zwar eine Glasfaser, aber Internet darüber mache ich irgendwie so über... ich muss halt im bestimmten VLAN sein und darin mache ich dann so eine PoE-Session. Mhm, ja. Was ein bisschen schade ist, was ich gelernt habe letztens, echt ein Problem ist in FreeBSD, weil FreeBSD kann irgendwie dieses PPPoE, die Implementierung macht es irgendwie nur auf einer Queue, irgendwie auf einer CPU oder so. Und wenn du halt so ein Routerboard hast oder so, ist schwierig, da wirklich ein Gigabit damit zu machen. Aber das ja.
Will man schon haben, wenn man schon Gigabit Glas hat.
Genau, und wenn man das halt schon hat, dann will man das eigentlich schon haben. Und dann musst du halt irgendwie auf OpenWRT gehen oder so, weil die Linux-Implementation macht das irgendwie. Das ist irgendwie Software-Limitierung leider.
Mhm.
Ja, aber eigentlich willst du halt nativ. Ja, du willst halt nicht irgendwie PPPoE-Sessions bla 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 machen. Aber wenn du halt irgendwie einer dieser Abendkunden bist, musst du halt dieses PPPoE-Login machen und das hat irgendwie nicht funktioniert und dann hat Internet nicht funktioniert und ja. Wenn Internet nicht funktioniert, ist nicht gut.
Ja, kein Internet ist keine Option.
Macht keinen Spaß. Aber immerhin, ich sehe schön in meinem Monitoring, wenn das ist. Bringt mir halt nichts, weil es funktioniert dann nichts mehr. Aber ich weiß zumindest genau, wenn es ausgefallen ist und wenn es wieder funktioniert hat. Das Game-Monitoring, aber sonst natürlich sehr, sehr traurig. Aber ist irgendwie das erste Mal seit mehr als einem Jahr, wo wir irgendwie ein bisschen Probleme hatten und es war halt irgendwie für... Ich glaube, 2-3 Stunden, wo es irgendwie wirklich Probleme gemacht hat.
Naja, dafür hat man ja immer noch LTE.
Genau, ja. Du kannst halt auf dem Handy, wenn du wirklich irgendwas machen musst. Es geht schon, aber es ist halt ärgerlich, wenn Internet nicht funktioniert.
Absolut. Finde ich auch.
Aber es zeigt halt auch, kann halt auch bei irgendwie allen mal passieren. Wenn du irgendwie neue Dinge machst, gehen halt Dinge kaputt.
Deswegen niemals irgendwas Neues machen. Kann doch nichts kaputt gehen.
Ja, genau. Niemals updaten.
Niemals irgendwas Neues machen.
Niemals irgendwas Neues machen. Ja. Kommen wir zum perfekten Lazy-Fu.
Jo. Perfekten Lazy-Fu. Genau, es ist ein Twitter-Thread. Es ist also gar nicht mal so viel zu lesen. Wobei es sind schon ein paar Tweets. Und zwar geht es um dieses Spiel Papers, Please. Weiß ich nicht, ob ihr das kennt.
Nee, yep, was ist das? Papers, Please. Das ist schon ein bisschen länger her, oder?
Ja.
Erzähl mal kurz, was ist es? Shoot, Jump'n'Run, Adventure, nichts davon.
Nichts davon.
Nichts davon.
Ja,
nichts davon, nächste Frage. Nein, es ist eine Puzzle Simulation.
Okay, also ein Rollenspiel.
Puzzle Simulation ist, was hier das Wikipedia Internet.
Ich würde jetzt sagen, quasi du spielst ja die Rolle von einer Person, die quasi bestimmte Aufgaben.
Genau, die Aufgaben sind halt Puzzles.
Ja, okay. Stimmt, also, du Puzzle, musst am Ende quasi herausfinden, was okay ist und was nicht. Ja.
Genau, was es ist, ist, man sitzt an so einem Grenzposten. Und muss darüber, und dann gibt es irgendwie so ein Regelbuch, was das Spiel vorgibt und sagt, heute dürfen nur Leute einreisen, die, keine Ahnung, aus diesen Regionen kommen oder so. Und du musst dann halt irgendwie entscheiden, ob sie einreisen dürfen oder nicht. Genau. Und das ist so ein Rollenspiel, Puzzle-Game. Genau, und das ist so ein Twitter-Thread, der mal so ein bisschen auseinandernimmt, diese Regeln, eben oberflächlich ist halt dieses Puzzlespiel, aber unterliegend ist halt auch so diese, so ein bisschen Systemkritik und ich finde den Twitter-Thread eigentlich ganz interessant, weil er halt so Dinge sagt, so, ja, schlussendlich bist du als Spieler, entscheidest du halt, welche dieser Regeln du enforced oder nicht.
Mhm. Genau. Also du hast eigentlich Puzzle, die du erfüllen sollst, aber du kannst dich auch aktiv gegen die Erfüllung entscheiden. Darum geht's eigentlich.
Genau. Also das ist halt wie im echten Leben ist. Es gibt halt irgendwie Laws, irgendwelche Gesetze.
Ja, oder aber, Regeln besser. Das passt ja besser. Es gibt so Verhaltensregeln und Regeln, wie du bestimmte Dinge tun sollst. Und es gibt quasi deine Regeln, an die du dich, die dir persönlich wichtig sind, quasi, was für dich Vorrang hat.
Genau. Ja, auf jeden Fall ist das so ein ziemlich interessanter Twitter-Thread, der eigentlich ein Blogpost sein sollte, finde ich.
Ja, es sind auf irgendwie eine Bazillion Einträge oder so.
Ja. Aber eben, es ist eigentlich ein kurzer Blogpost.
Ja.
Aber in Twitter ist es halt
ein langes Twitter-Tweet.
Ja, so ein paar Tweets.
Lässt sich nicht so richtig gut lesen, also es könnte besser sein.
Genau, das halt, weil Twitter gibt es halt eigentlich nicht hier. Eben, darum soll es halt ein Blogpost sein. Aber ich fand es sehr interessant. Halt auch irgendwie, ehrlich gesagt, habe ich mir das auch nicht wirklich überlegt.
Was? Wo du das gespielt hast?
Ich habe das halt nicht selber gespielt.
Das hilft natürlich nicht dann.
Ja, genau. Ich habe das halt irgendwie nur so ein bisschen mitverfolgt, wie das andere Leute spielen, als das irgendwie neu rausgekommen ist und das halt alle Leute gespielt haben. Habe ich mir das halt auch mal so angeschaut, was das so für ein Spiel ist. Aber ich habe es halt nie selber gespielt. Und ja, ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht so viele Gedanken dazu gemacht.
Gut.
Sehr dann interessant auf jeden Fall.
Picks, 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 Picks.
Mein Pick. Oh, warte.
Kontrolliert Picks.
Mein Pick ist der Ubisoft Mixer. Und zwar, es gibt ja quasi diese wunderbare Tool Blender zum 3D-Modellieren. Und jetzt gibt es von Ubisoft geopensourced das Add-on oder das Plugin Mixer, mit dem du zusammen mit anderen Leuten an einem 3D-Modell arbeiten kannst, parallel. Und das sah auf jeden Fall ganz witzig aus. Ich wollte es hier nur einmal picken, falls ihr irgendwas mit Blender macht, dass ihr euch so das auf jeden Fall mal wenigstens anschauen könnt.
Also das ist wie Google Docs, aber für Blender.
Genau.
Geil.
Also sah auf jeden Fall sehr nice aus.
Nicht, dass ich jetzt irgendwas mit Blender machen würde, aber.
Ich auch nicht. Das hält mich ja auch nicht ab, davon irgendwie darüber ja? zu reden.
Nee, finde ich gut.
Plus eins, like.
Plus eins, like, ja.
Dann Ubiquiti.
Hier, Ingo, schon?
Ubiquiti. Ja, sag mal.
Du hast ja hier rumgeholt und das wusste ich auch nicht bis gestern. Aber stellt sich raus, auf den meisten dieser Ubiquiti, also die Hardware ist ja eigentlich trotzdem noch geil und der Preis Point ist ja immer noch anständig. Stellt sich raus, kannst du eigentlich auch einfach OpenWRT drauf flashen.
Ja.
Kannst du, ja.
Habe ich dann aber eine tolle Single Point of...
Ja,
of,
ich glaube schon, ja.
Single Point of Cloud Contact, jo.
Ja, ich glaube für OpenWRT gibt es so, du kannst es dann irgendwie so zusammenkrepeln.
Okay.
Ich glaube, da gibt es Dinge, ja. Aber auf jeden Fall hast du dann halt
aber Open Source drauf. Genau, also für die Ubiquiti, also auch im Freifunk-Kontext weiß ich, flashen die da auch immer Sachen drauf, wobei ich nicht weiß, ob die wirklich schön stabil damit sind. Also da habe ich unterschiedliche Sachen gehört, ist aber auch schon wieder 2-3 Jährchen her. Also ja, dass man die flashen kann, wusste ich, weil wie gesagt, das im Freifunk-Kontext gemacht wird, aber ich habe es tatsächlich nie ausprobiert und nie weiter verfolgt. Aber
also ich habe hier tatsächlich so ein Ubiquiti-Teil umgeflasht. Und zwar den Edge-Router oder wie das Ding heißt.
Aber das ist ja dann kein
Edge-Router X, glaube ich.
Aber das ist ja kein
das ist kein WLAN-Access-Point.
Ja, aber das ist ja quasi, das ist ja schon mal Ubiquiti. Das ist ja schon mal irgendwas mit Ubiquiti umgeflasht. Und WLAN ist ja ganz klar. Genau, und ich habe den bei mir umgeflasht und der macht quasi ein einziges Ding, nämlich er filtert DHCP-Responses von dem Plaster-Router dahinter weg. Das heißt, er kann quasi im gleichen Netzwerk stehen, aber die DHCP-Responses kommen quasi nicht von den Geräten, also kommen dann nicht bei den Geräten an, die danach fragen, sondern werden halt von einem anderen, von OpenWRT-Router behandelt.
Hä? Warum sagst du deinem Router nicht, der soll einfach nichts DHCP-mäßiges machen?
Ja, weil es nicht geht.
Sehr, sehr
was hast du für einen Router?
So ein Arschteil von Vodafone.
Ach so, okay.
Und dem kannst du nichts sagen.
Ich wollte gerade sagen, Fritzbox und Coding, also habe ich das auch gemacht. Ich habe an der Fritzbox auch gesagt, ey, du bist nicht zuständig, halt die Klappe.
Ja, das wäre schon cool, das zu haben. Ja.
Aber von meinem eigenen DNS-Mask, der halt die Sachen beantwortet.
Ja, nee, also das gibt's halt leider bei diesem Plasteding nicht. Und ich wollte mich da auch nicht mit Vodafone rumdingsen, dass sie da irgendwie das Richtige für ihr Kabel-Dings machen, sondern ich habe mir dieses Teil geholt, umgeflasht, DHCP-Responses gefiltert, fertig.
Okay.
Und das funktioniert gut.
Gut. Okay. Schön.
Dann Podtask Driver. What?
Was ist ein Pod?
Schon wieder Nomad.
Pod. Mhm. Nochmal zurück wie heißt das? DAWN.
Was?
Decentralized Wi-Fi Controller. Es gibt irgendwie für OpenWRT gibt es so. Ich weiß nicht, ich habe nichts davon selber irgendwie schon ausprobiert, aber ich habe das Gefühl, es gibt da so Management Interface Dingsies, wo du dann halt so auch mehrere OpenWRTs. Dann kannst du halt alle deine Dinger umflashen und dann trotzdem noch von einem zentralen Management-Ding sehen.
Ja,
also und sonst kannst du es immerhin mit Ansible oder Shell-Scripts halt
wäre auch okay.
Managen.
Wäre auch okay.
Was schon mal besser ist als halt, ja.
Genau, aber wie gesagt, es sind halt nicht nur 1, 2, 3 Access Points, es sind halt mehr.
Ja, Ansible kann auch mehr als 1, 2, 3.
Genau, können aber deswegen sage ich ich will die nicht, einzeln konfigurieren, also bei 2, 3 könnte man noch drüber diskutieren, ob sich der Aufwand lohnt, ja, aber darüber hinaus will man dann einfach eine zentrale Stelle haben und ja, kommt auf meinen Stack an Sachen, die man mal ausprobieren müsste, wenn Zeit da ist.
Ja, sehe ich schon. Das ist natürlich alles nicht so einfach. Und vielleicht unsere Hörer können da ja auch mal sagen,
gerne.
Gibt es bestimmt auch Leute, die irgendwie mehr als ein OpenWRT-Ding sie zentral verwalten wollen, was sie da vielleicht einsetzen.
Freifunk-Leute, oder? Die machen das so.
Ja.
Die
haben ja eine extra Firmware normalerweise. Ja. Aber vielleicht
und die liefern die Updates dann per Auto-Update, oder?
So? Vielleicht müssten wir mal da jemanden einladen von einer größeren Freifunk-Community, die mal erklären, wie sie das machen. Wäre vielleicht ganz interessant. Aber ansonsten gerne in die Kommentare, wenn ihr darüber reden wollt oder auch eine Idee habt, wie ihr, egal ob es jetzt OpenWRT ist, Ubiquiti oder irgendwelche anderen Geräte, von einer zentralen Instanz managt. Also wie gesagt, Cisco oder auch die Billigmarke von Cisco wollte ich jetzt nicht einsetzen. Irgendwas mit Cloud-Account will ich auch nicht haben. Es kann OpenWRT von mir aus sein, ja, wenn das dann hinterher managebar ist und auch der Aufwand, es initial einzurichten, sich im Rahmen hält. Ja, wenn ich jetzt erst ein Doktorstudium dafür brauche, dann ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber wenn das irgendwie alles machbar ist, dann gerne mal einfach in die Kommentare.
Ansonsten also was ich
uns vielleicht mal jemanden suchen, der uns das erklärt. Ja,
was ich mal vor einer Zeit ausprobiert habe, war OpenWisp, aber das war viel, viel zu kompliziert. Also ich habe das da quasi nicht sinnvoll hinbekommen, das anständig zu managen, sondern es war halt in irgendeinem Zustand nicht gut genug, um damit tatsächlich was tun zu können. Hm. Das war ein bisschen schade, ein bisschen enttäuschend.
Das hat sich ja, glaube ich, auch weiterentwickelt, die Arbeit.
Ja, genau. Vielleicht ist es jetzt besser geworden. Vielleicht kann man das jetzt auch schon einfach so hernehmen, aber jetzt, wo ich gerade reingeschaut habe, sah es ähnlich aus. Was natürlich nichts bedeutet. Genau, OpenWisp.
Ja.
Genau.
Wisp, hier. Ja, das habe ich vorher auch noch gesehen. Wer weiß das schon so genau? Kann man ja mal schauen. Ja. Gut. Zurück zu Podtask Driver.
Ja.
Wie Ingo richtig gesagt hat, ist so ein Ding für Nomad.
Mhm.
Dazu müssen wir wissen, was Pott ist. Und das ist etwas, was Ingo auch sehr freuen wird. Pott ist eigentlich so, ja, was ist denn so ein Container-Framework-Dingsy für FreeBSD? Das heißt, du kannst da so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen Docker-like benutzt, aber halt unterliegend dann halt FreeBSD-Jails und irgendwie ZFS und PF und so als Firewall. Und der Nomad.
Also Docker für FreeBSD.
Genau, im Prinzip. Und der Nomad Pod Driver, das ist halt das Coole an Nomad. Du kannst halt einfach eigene Driver schreiben für irgendwelche Workloads. Und ja, hier die Leute bei Trivago setzen offensichtlich auch gerne Nomad ein. Und die haben so einen Pod Driver geschrieben. Das heißt, man kann seine FreeBSD Pod Workloads halt einfach in Nomad schedulen und dann werden die halt ausgeführt.
Wunderschön, wunderschön. Nicht, dass ich das jemals bräuchte, aber ist bestimmt wunderschön.
Aber wenn du das mal brauchst, dann
nein, aber Sache. Wunderschön.
Was für ein Hater. Was auch wunderschön ist,
ja.
DigitalOcean.
DigitalOcean mag ich, ja.
Genau, wenn man da ja mal vor Jahren, so wie ich, mal sein Droplet erstellt hat und es läuft halt seitdem, weil man das mit FreeBSD gemacht hat, das ist der Hauptgrund, dann hat man ja irgendwann, eigentlich hat man ja dann mal Updates bekommen, weil für den gleichen Preis, das kleinste Droplet ist halt größer geworden. Also damals, Thema, als ich das erstellt habe, hat man, glaube ich, irgendwie 20 GB SSD bekommen und vielleicht ein halbes Gigabyte Memory. Und jetzt bekommt man irgendwie ein Gigabyte Memory in der kleinsten Instanz. Irgendwie so. Auf jeden Fall, man bekommt halt mehr. Und man muss das halt aber sozusagen aktiv wollen. Gerade für das Disk Resizing und so. Natürlich irgendwie, und ich habe das dann immer vor mir hergeschoben, weil ich nicht so genau wusste, so ja, wenn ich jetzt das mache, mache ich dann mein Droplet kaputt, funktioniert dann nachher gar nichts mehr und ich muss es neu aufsetzen und dazu hatte ich irgendwie keine Lust. Aber ich habe es irgendwie letztens gewagt und stellt sich raus, ist irgendwie alles super easy. Ich konnte auch dieses Disk Growing einfach machen. Das initiale Setup war halt auch irgendwie so ein bisschen schlau gemacht. Normalerweise hast du irgendwie so ein bisschen das Problem, du hast halt irgendwie die Boot-Partition, das ist deine Data-Partition und dann hast du deine Swap-Partition. Und dann der restliche Free Disk-Space, den du bekommst, ist dann eigentlich am Ende nach deiner Swap-Partition. Das heißt, du musst eigentlich deine Swap-Partition weglöschen und wieder ganz nach hinten schieben und so. Aber stellt sich raus, beim Initial Setup haben sie das halt richtig gemacht. Sie haben die Boot-Partition gemacht, dann die Swap-Partition und dann die Data-Partition. Das heißt, wenn das größer wird, kannst du ziemlich einfach das einfach vergrößern und sagen, ja, der Space, der jetzt am Ende der Data-Partition halt frei geworden ist, soll jetzt da auch rein und ja. Habe ich irgendwie neu gestartet und das hat das Ding mehr CPU, mehr RAM und so. Mehr höher, gut. Schneller, weiter, besser.
Ja.
Für gleicher Preis wie immer.
Schön. Leute, dann lass uns noch eine Runde trinken.
Ja, dann.
Ja, komm.
Weil was wir hier noch?
Oh, toll.
Kochwein.
Den leckeren Kochwein, jetzt ist er leer.
Was ist denn das jetzt für eine Rebsorte? Sag mal. Was ist denn das?
Okay, warte, was steht? Nee, der ist bestimmt in Ordnung hier. Dornfelder steht drauf.
Ah, okay.
Rheinhessen trocken, 2017. Ich glaube, seitdem liegt er im Kühlschrank. Das ist bestimmt super.
Okay. Ja, ich würde nämlich sagen, wir sind langsam am Ende der Sendung. Das grüne Zeug sieht echt schlimm aus.
Es ist schon ein bisschen eklig.
Schön war's.
Schön war's, sehr schön.
Genau, dass wir uns doch wieder zur Vatertags-Sondersendung hier getroffen oder Männertags-Sondersendung getroffen haben, ohne Bollerwagen, weil schlechter Regen draußen und
weil
so.
Corona. Nur bei dir.
Ach stimmt, wegen Corona, ja. Wir haben uns nur nicht wegen Corona getroffen.
Jo.
Auf uns, auf Binärgewitter, auf die nächsten 10,
100,
200,
1077
Folgen.
Bis zu Jodeling Yeti müssen wir durchhalten, das weißt du. Mindestens. Und das sind nicht mehr so viele Jahre, das habe ich ja letztes Mal gesagt.
Genau.
Bis zu Jodeling Yeti.
Prost.
Cheers. Tschüss.
Kannst du es einfach raus?
So, ich bin auf jeden Fall schon durch. Und, ja, also irgendwie.
Man hält auch nicht mehr so viel aus, wenn man das so viel.
Nee, man hält nicht mehr so viel aus. Ich hätte noch ein Astra unten im Schrank.
Bier.
Bier. Ja, also, oder hier
Spritzer. Ich habe keine Ahnung.
Genau, ich wollte schon irgendwie einen Witz machen, das Astra mitnehmen und sagen, ich impf mich jetzt hier, aber ich bin kein Biertrinker. Das
wow,
ist so.
Okay, krass. Puh.
Dass ich den nicht gebracht habe, meinst du, oder wie?
Ja.
Glück gehabt.
Ja, Glück gehabt für dich. Was haben wir denn für Achso, sind wir durch?
Wir müssen, ja, genau. Doch, ich muss jetzt noch die Abschlussrede halten. ich wünsche euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
An Nomad.
Am Gerät.
An Nomad. Der Gerät.
An der Gerät.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.